Happy Podcast Birthday!
Puh, das ging aber echt schnell. Was haben wir denn alles erlebt eigentlich? Erst hatten wir Corona. Das wurde dann ja unterbrochen von Corona, genau. Und dann hatten wir Corona.
Die US-Wahlen waren auch noch.
Stimmt. Und dann hatten wir wieder Corona.
Aber wir hatten doch auch viele lustige Themen und wurden immerhin schon mehr als 1000 Mal gehört.
1000 Mal gehört, 1000 Mal umkommentiert halt, ne?
Tja, wir sind wissenschaftlich einfach so unbestechlich gut, da fehlen unseren Zuhörern die Worte.
Oh je, es wird schlimmer. Wir sollten dringend mit der Folge anfangen.
Moment, da kommt noch das goldene Mikrofon.
Es ist köstlich.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge MedTech Smoothie. Folge Nummer 25, unsere einjährige Jubiläumsfolge. Und mit mir wie immer, wollte ich sagen, Benedikt Stadezek aus Aachen. Hi.
Hallo. Und mit mir in der Klapsmühle der Jubiläumsshows, Sebastian Deutsch. Ich wollte auch schon sagen, lassen Sie mich Arzt, ich bin durch. Das ja, passt genau. Ja dann noch zum Intro. Das haben wir einen Arzt da?
Ich fühle mich mal nicht angesprochen.
Ja, der hätte ja aber auch Hilfe gebraucht.
Ja, das ist dann immer unpraktisch. Ja. Mach einfach Herz-Lungen-Wiederbelebung bei mir selber.
Oh Gott.
Oh Gott, das hört sich immer nicht an.
Wir bitten diesmal auch akustisch wieder um Entschuldigung.
Nö, dafür würde ich mich eigentlich nicht entschuldigen.
Ja, aber wir wollen ja jetzt tatsächlich, haben wir keine Aufforderung zu einer besonderen Revue bekommen. Deshalb machen wir heute einfach eine ganz normale Folge, ne?
Genau, wir machen eine ganz normale Folge, bis darauf, dass wir uns halt selber feiern.
Oh mein Gott. Ja, ich hab mir auch einen Brennnesseltee gemacht. Heute ja, ganz crazy unterwegs.
Wollte gerade sagen, heute mal ganz wild drauf.
Ja, ich war laufen heute wieder und es war recht kühl draußen und ich hatte jetzt irgendwie Bock auf einen Tee.
ich mach's noch spektakulärer, ich bleibe einfach beim Leitungswasser.
Ah, toll, wir sind ja richtige Partybiester.
Ja, richtige Partybiester.
hättest du noch so einen Champagnerkorken knallen lassen können.
Na, habe ich leider nicht da. Muss ich dich enttäuschen. Ja, dann hau mal raus, was ist in der Zwischenzeit bei dir passiert, beziehungsweise worüber möchtest du reden, was in der Zwischenzeit passiert ist? Ich glaube, ein Thema kenne ich schon.
Ein kleiner tut mir leid, aber wir müssen jetzt auch nochmal drüber reden. Mir ist das in vielen Podcasts auch schon über den Weg gelaufen. Jana aus Kassel.
Ach, ja.
Und das Ulkige war, mir ist das tatsächlich an dem Samstag direkt auf Twitter über den Weg gelaufen, als das noch nicht trending war. Und da habe ich schon gedacht so, oh mein Gott, was ist da passiert?
Herrgott, Margott.
Herrgott, Margott, lass Hirn regnen. Und dann habe ich tatsächlich jetzt auch schon so in anderen Podcasts dann gehört. Und dann wurde generell dann irgendwann dazu gekommen, dass die jetzige, also unsere Generation, nicht die jetzige, wir sind ja jetzt auch schon mittlerweile schon alt, aber unsere Generation, ne, so Jana aus Kassel-Generation, absolut nicht kritikfähig wären und vollkommen durch den Wind. Und da musste ich auch kurz meine Lanze brechen. Der Satz war nicht kritikfähig, sondern die haben noch nie Ablehnung gespürt. Hm. Und das fand ich sehr allgemeinernd. Ja, uns geht's ja ganz gut. Wir sind auch immer, werden auch immer betüttelt oder so. Aber gerade wenn ich so auf mein Studium zurückbringe, muss ich mir sagen, so, das Scheitern gehört da regelmäßig schon dabei. Ich möchte jetzt nicht sagen, also, und das ist ja schon ein elementarer Teil am Erwachsenwerden. Da muss ich auch immer noch an meine alte Physiklehrerin, Frau Jakob, denken. Oh, yeah. Weil die hat das schon immer in der Oberstufe gepredigt. Mhm. Die hat uns auch mal schon Scheitern beigebracht.
Ja.
Ich mag Frau Jakob.
Ja, vielleicht hört sie uns ja sogar.
Ja, ich glaube nicht. Aber ja, das fand ich schon so. Jetzt abgesehen halt von der Begrifflichkeit, dass es eine absolute bodenlose Frechheit ist,
ja.
Sich mit Sophie Scholl zu vergleichen. Das zeugt nicht nur von Prioritätlosigkeit, sondern auch von faktischem Unwissen.
Ja.
Weil sobald man Sophie Scholl mal bei Wikipedia reinhackt und die ersten zwei Sätze liest, sollte einem klar sein, dass man...
Dass man mit dem Anmelden einer Kundgebung und irgendwas in ein Mikrofon stammeln nichts damit zu tun hat.
Den eigentlichen Witz fand ich halt einfach da dran, wie wenn als der Ordner dann sagt so, dafür mache ich keine Ordnung. Was habe ich denn gesagt? Mic drop, blum und dann wegrennen, so nach dem Motto. Ja. Und davor hatte sie den Satz den epischen Satz gesagt, ich kann und werde niemals aufgeben. Oh, jemand ist nicht meiner Meinung, ich gebe auf. Ja, aber und dann, achso, rate, was die Frau beruflich macht.
Grundschulmausi?
Ja, Heilpraktikerin. Manche Sachen kannst du dir nicht ausdenken.
Nee, stimmt. Das ist wirklich zu gut.
Ja, damit würde ich das gern, aber ich wollte es angesprochen haben, nur weil es einzelne schwarze Schafe kommt, sind wir nicht alle verzogene.
Ja, aber die Verzogenen sind immer am lautesten, ja. Siehe Trump. Oh okay, Gott. Das Fass machen wir jetzt nicht nochmal auf.
Ich wollte gerade sagen, es ist jetzt auch wieder so ein bisschen Topping. Hoppen wir gleich zum nächsten Minenfeld. Die Corona-Maßnahmen über Weihnachten und Silvester sind angekündigt worden. Und ja, eigentlich müsste ich ja sagen, was sagst du dazu? Mir erschließt sich das Stringente halt nicht, wenn man sagt, so, wir haben jetzt einen Lockdown-Light. Wir haben zwar das exponentielle Wachstum, wenn man auf die Zahlen vom RKI gebremst, aber so wirklich besser ist es ja jetzt nicht kein geworden.
Bisschen besser, ja.
Und dann zu sagen, ja, wir machen das halbherzig jetzt erstmal weiter, aber über Weihnachten kann sich einfach jeder wieder treffen, weil Weihnachten macht ja auch Corona-Urlaub, wie wir alle wissen. Ist das ja auch bei den anderen Coronaviren auf Familienbesuch. Und an Silvester ist auch in Ordnung. Aber danach ist wieder schlimm. Das hat sich bei mir nicht ganz irgendwie...
Nee, Ich muss dich leider enttäuschen, ich habe jetzt keine andere Meinung, ich kann es auch nicht nachvollziehen. Ich muss aber auch ehrlich gesagt gestehen, das Gros der Menschen ist einfach, vielleicht auch einfach, weil sie, sage ich mal, so ein bisschen Corona-müde sind, was man einem ja auch eigentlich nicht verdenken kann.
Aber nein, die meisten, ich merke das ja selber mir
eben,
auch.
Ist bei mir ja auch so, ich habe langsam auch immer so, schon wieder und so.
Es ist aber, ja auch vollkommen in Ordnung.
Genau, aber dadurch ist das Gros der Menschen einfach... Ich weiß nicht, die verhalten sich einfach so unnachvollziehbar und dumm zum Teil, dass halt dieser Lockdown-Light, wie du auch schon gesagt hast, eigentlich nichts bringt, muss man sagen. Ja, wir haben das exponentielle Wachstum gestoppt, aber wir haben halt jetzt einfach ein Plateau erreicht, was so bleibt, wie es ist. Und das war ja eigentlich.
Wenn ich das mit dem März vergleiche, wo wir richtig im Lockdown waren, ist das ja um ein Vielfaches mehr. Eben.
Wir machen im Prinzip den Fehler, den alle europäischen Länder um uns herum im Frühjahr gemacht haben. Wir waren im Frühjahr, waren wir ja mit eins, sag ich mal, der ersten Länder, die, als sie gemerkt haben, okay, die Zahlen gleiten uns aus der Hand, haben direkt gesagt, okay, wir machen halt alles zu, ist kacke, aber dadurch haben wir es ja auch eigentlich verhältnismäßig schnell wieder im Griff gehabt. Und ja, das Gleiche hat jetzt Frankreich gemacht, haben jetzt, weiß ich, Schweiz und die anderen Länder auch gemacht. Und die machen jetzt ja schon wieder Lockerung, weil bei denen die Zahlen gut runtergegangen sind.
Dieser Lockdown. Und die Leute ausrasten.
Ja, gut. Ja,
ich glaube, dass das zu einem Großteil halt auch politische Entscheidungen
das
sind.
Ist das rein ist
ungefähr
politisch.
Genauso wie Abgasgrenzwerte, die werden ja auch gewürfelt. Das ist, und das ist so nach dem Motto so, warum bleiben die Schulen ohne quasi größere Einschränkungen offen, weil sonst die Eltern alle einen Föhn bekommen, wenn sie halt wieder auf ihre Kinder aufpassen müssen.
Ja, das ist rein politisch.
Sagt sich jetzt für mich
auch
ganz
auch
einfach.
Allein die, also es gibt keine rationale Logik für mich dahinter, dass du sagst, okay, in Restaurants, wo wirklich alle Leute, wenn sie dann an ihrem Tisch sitzen, diese mindestens 1,50 Meter oder 2 Meter Abstand halten können, die dürfen nicht aufmachen, aber zum Black Friday siehst du dann in den Nachrichten, wie die Leute im Prinzip geknubbelt wie im Bus sich zu Hunderten oder Tausenden durch irgendwelche Shoppingzentren schieben.
War das so?
Ja.
Das habe ich überhaupt gar nicht mitbekommen.
Doch. Also ich war zum Glück am Mittwoch, also vorher auch noch hier im Zentrum in Oberhausen, das ist ja so ein großes Shoppingcenter, da war es noch mehr oder weniger leer, aber da war es auch schon so, an den paar Läden, wo man eben anstehen musste, weil nicht so viele Leute rein durften, also in den Schlangen, dass da wirklich diese 1,50 Meter gehalten wurden, also ich glaube, wenn du da mit dem Zollstock lang gegangen wärst, da wäre mindestens jeder zweite durchgefallen. Und ich möchte nicht wissen, also ich habe gehört, dass es am Black Friday und halt auch, wie gesagt, an Nachrichten gesehen, dass es da super voll war. Und da ergibt sich mir halt überhaupt nicht die Logik dahinter, dass du sagst, okay, Restaurants müssen zu sein, aber wir dürfen munter weiter shoppen gehen. Und also ich finde, man hätte entweder direkt wieder einen harten Lockdown machen müssen, wobei das die Politik niemals durchbekommen hätte, bin ich mir relativ sicher.
Wahrscheinlich, ja.
Oder man hätte jetzt halt sagen müssen, dass wir jetzt nachkorrigieren, weil wir ja gesehen haben, ein Monat hat im Prinzip null von dem Effekt gebracht, den wir wollten. Hätte jetzt wirklich die Daumenschrauben richtig festziehen, dass man sagt, okay, ist halt scheiße fürs Weihnachtsshopping, wobei die meisten Leute mittlerweile ja eh alles bestellen. Aber wir machen jetzt zumindest mal irgendwie vielleicht für 2 Wochen oder so nochmal harten Lockdown, um zu gucken, ob das dann was bringt. Und dann wiederum hätte ich auch die Rationale mehr sehen können für die Weihnachtsfeiertage. Dass man dann sagt, okay, wir hatten jetzt, dann weiß ich, 2-3 Wochen wirklich nochmal harten Lockdown, dann könnt ihr aber auch dann beruhigt für die Feiertage mit euren Familien zusammensitzen, weil die Infektionszahlen wieder runtergegangen sind. Ich finde es auch.
Ich habe immer dieses Ping-Pong-Ball-Mausefallen-Bild immer vor, mit der quasi, ja, mit dem, wenn du halt durch den harten Lockdown vor Weihnachten halt mehr Mausefallen rausnimmst, dann ist es dann halt, selbst wenn du dann halt zu Weihnachten wieder öffnest, wahrscheinlich dann halt, ne?
Ja, eben. Und ich muss auch sagen, ich kann auch nicht nachvollziehen, warum man jetzt sagt, dass diese gelockerten Maßnahmen, wieder gelockerten Maßnahmen, muss man dann sagen, von Heiligabend bis einschließlich Neujahr gelten sollen. Warum reicht es denn nicht, wenn du einfach sagst, Heiligabend, erster Weihnachtsfeiertag und fertig? Also ich muss eh sagen, Neujahr, wenn man eh sagt, man soll sich nicht versammeln oder man darf sich ja auch nicht versammeln für Feuerwerk oder sonstiges, was ist denn dann Neujahr für ein tolles Fest? Also warum man dafür dann trotzdem noch weiterhin die Lockerung behalten soll, das sehe ich halt überhaupt nicht.
Also bei uns in der Familie wird Weihnachten dieses Jahr auch ganz anders ablaufen. Also solange ich lebe quasi, es folgt bei uns Weihnachten einem ganz bestimmten Ritual. Jedes Jahr exakt das Gleiche. Da kannst du die Uhr nachstellen. Ich merke auch jetzt schon, dass ich selbst so Cringe-Momente bekomme, weil diese feste Prozedur einfach wegfällt.
Ja.
Aber gut, es ist halt so. Wenn dann hängen meine Großeltern dann auch so und die Kinderchen und Enkelchen kommen aus allen Ecken der Bundesrepublik dann wieder zusammen. Das ist einfach. Das kann man momentan, finde ich, nicht, und anscheinend findet das auch der Großteil meiner Familie so, dass man das nicht rechtfertigen kann.
Ja, ist auch so.
Und wir sagen, wir kasteien uns selber der Wirtschaft wegen und wir wollen ja auch alle unseren Arbeitsplatz behalten. Und dann sagen wir aber, ja, aber wir können Weihnachten, müssen wir jetzt das Gleiche, wie wir sonst auch immer machen, haben, weil ja, darum. Da bin ich eigentlich ganz froh drüber. Ja. Sollen wir das Thema ad acta legen?
Wir legen das Thema ad acta.
Also wahrscheinlich haben wir jetzt schon...
Corona-Maßnahmen sind Quatsch.
Die 100...
Obwohl, nee, so darf ich es eigentlich
Hörer
nicht...
verloren.
So darf ich es nicht sagen. Ich darf nicht sagen, die Corona-Maßnahmen sind Quatsch. Sind insofern Quatsch, als dass sie eigentlich nicht weit genug gehen, um wirklich Wirkung zu zeigen. Das meine ich mit Quatsch.
Wir hoffen ja alle noch von dass das mit dem Impfen jetzt bald anfängt.
Ja, aber...
Und dann höre ich, dass 56% der Leute sich jetzt nur noch impfen wollen.
Ja, erstens reicht das nicht aus und zweitens sehe ich auch noch nicht, wie sie die Impfstrategie überhaupt durchsetzen, also von der Manpower her durchsetzen wollen.
Ja, das hatten wir erst letztes
Mal. Genau, und das dauert dann eh noch lange, also ja. Freuen wir uns auf 2021.
Was Positives. Wir nehmen ja wieder Sonntag auf und gerade eben lief Formel-1-Rennen in Bahrain. Ja,
das müssen wir unbedingt auch.
Junge, ja, da ist nämlich was passiert, was...
Junge, so ein großer Feuerball.
Ja, genau, was in den letzten Jahrzehnten, würde ich ja schon sagen, nie mehr, also ich kann mich nur aus Bildern aus den 80ern erinnern. Oder jeder kennt ja auch den Niki Lauda-Unfall, wo der gecrashed ist und das Auto in einem riesigen Feuerball geendet ist. Ja. Und das ist heute tatsächlich auch passiert. Und das war tatsächlich relativ brenzlig. Der Fahrer ist halt tatsächlich, ich würde jetzt mal sagen, fast unverletzt ausgestiegen. Jetzt wahrscheinlich, also stand jetzt Verdacht auf 1-2 Rippenbrüche und leichte Verbrennung. Aber dafür, dass der halt mehrere Sekunden, also für meinen Geschmack viel zu lange,
ja,
in einem Feuerball saß, ja, und halt quasi mit, man sagt für Formel 1 sehr geringe Geschwindigkeit, aber es waren trotzdem immer noch, weiß ich was, was waren das, 150 bis 200 km/h, vorwärts in so eine Leitplanke reingescheppert ist, was ja auch, die ist auch nicht
dafür ausgelegt. Er ist nicht nur in die Leitplanke reingescheppert, er hat sie im Prinzip geteilt.
Ja, das Monocoque steckte ja dann halt da ja, drin, was halt auch, aber das sind ja schon ziemlich harte Entschleunigungen, die da stattfinden. Und dann noch aus einem brennenden Auto rauszukraxeln, mein lieber Scholli, da können sich die Ingenieure dann mal selber auf die Schulter klopfen. Das ist tatsächlich das Monocoque von Haas in dem Fall, ist bei Dallara entwickelt worden.
Das sagt
die haben nichts. Da ja auch ein bisschen Erfahrung. Die bauen auch die Formel 2 Autos. Okay. Also Dallara baut auch im LMP2-Bereich Chassis. Die sind quasi so Distributor von allem möglichen Motorsportkram.
Ja.
Das ist eine sehr interessante Firma. Sitzt in Italien und die wissen anscheinend auch, was sie tun. Dass das so funktioniert hat. Nach meiner laienhaften Einschätzung ist es halt dazu gekommen, dass genau halt dieses Monocoque bei dem Aufprall, sehr spitzer Aufprall auf diese Leitplanke, also fast 90 Grad Winkel, sich halt durch die einzelnen Leitplanken gebohrt hat, da halt sich festgeklemmt hat. Und durch die Trägheit, weil das Heck ja immer noch in Bewegung war, ist, dass der ganze Powertrain, alles, was quasi am Monocoque dran geschraubt ist, einfach abgerissen und halt weitergerutscht, weil das sah man danach und das war fast noch intakt.
Also ja, Heckflügel und Heck,
alles war...
Ja, im Prinzip so, als hättest du, ja, wie umschreibt man das jetzt am besten, als hättest du, sage ich mal, auf eine angeschrägte Fläche einen Dartpfeil geworfen und die Spitze bleibt stecken und hinten die Feder fliegt weiter.
Ja.
So ein bisschen, sage ich mal.
Ja. Ja, und dann sitzt halt leider der Kraftstofftank und halt auch die Batterie sitzen halt zwischen Motor und dem Monocoque, jetzt presumable, weil das sagen die einem ja nicht so ganz, aber das ist so nach den weitesten Kenntnissen ist das halt der beste Platz, um diese Dinge zu verstauen, weil den Tank möchtest du eigentlich grundsätzlich so weit wie möglich im Center of Gravity haben, weil der ja leichter wird übers Rennen. Und wenn du den, je weiter du den vom Schwerpunkt wegbaust, desto stärker ändert sich dann halt deine Balance über den Füllstand des Tanks. Das ist ein bisschen fies. Und deshalb passt das schon, dass der da saß. Wobei eigentlich darf der dann halt nicht so einen Feuerball machen, weil da sind halt auch Mechanismen drin verbaut, die genau sowas verhindern.
Ja, ich wollte gerade sagen, so wie das gefackelt hat, ist ja auch anzunehmen, dass nicht nur irgendwelche Leitungen abgerissen sind, sondern dass wirklich der Tank an sich kaputt gegangen ist. Weil also
gut, der war halt auch bis zum Rand voll getankt. Also.
Ja gut, klar. Aber trotzdem, eigentlich müsste man ja,
aber toll, toll, toll,
prinzipiell sind ja auch so gebaut. Ja, prinzipiell sind ja auch so gebaut, dass auch bei so einem Aufprall, auch wenn das Auto, sage ich mal, geteilt wird, der Tank an sich eigentlich dicht bleibt, um sowas eben zu verhindern.
Und wenn du genug mechanische Belastung auf alles drauf gibst,
natürlich.
Dann gibt es halt. Wir hatten ja die Diskussion auch schon, als ich das mit den Wheel Tethers erklärt, also mit diesen, die haben halt bei den Vorderrädern jetzt auch wieder nicht, weil das einfach viel zu viel Last war. Das ist einfach aus dem Monocoque rausgerissen worden. Da ist dann auch so ein Rad halt über die Straße gerollt.
Ja. Ne, und also die hatten ja sogar auch gestoppt gehabt. Also die feuerfeste Unterwäsche und der generelle Anzug von den Formel 1-Fahrern ist ja durch die entsprechenden Normen so konzipiert, dass dieser, wie heißt der, ich glaube Nomex oder so heißt ja der Stoff, glaube ich.
Ja,
der
das so ist, speziell Nomex Feuer- ist nur einer. Nomex ist halt ein Markenname.
Ja, aber ja. Gut. Aber ist halt so konzipiert, dass er 35 Sekunden lang Feuer, sage ich mal, abhalten kann, bevor er, also der fängt dann auch nach den 35 Sekunden an nicht zu brennen, aber dann wird es halt so, dass, sage ich mal, die Hitzeeinwirkung des Feuers auch auf die Haut so stark übertragen wird, dass eben Verbrennungen entstehen können.
Von dem, wie es aussah, war der sehr nah dran an den 35
Sekunden. Die haben, in der Regie haben sie nachgestoppt, sahen 27.
Ah, ja, ja.
Das, also es war ein Höllenglück, dass einerseits das die erste Runde war, wo das Medical Car ja direkt hinterm Feld noch herfährt. Die waren
genau,
die
und standen dann direkt ja im Prinzip anhalten direkt konnte daneben. Den da raus.
Genau.
Die haben den ja auch quasi da rausgezogen.
Genau,
die haben und direkt an dem Marshall Post, da wurden Feuer, also da war tatsächlich ein Feuerwehrmann mit einem Schlauch, der dann da einmal richtig drauf lotsen konnte.
Ja.
Direkt, weil wenn das irgendwo auf einer anderen Stelle gewesen war, wo halt nicht direkt Kräfte zum Helfen da sind, dann ist halt dann auch 30 Sekunden ein bisschen knapp.
Ja.
In dem Fall.
Genau, und gerade bei so Feuer, also wenn man sich die Bilder anguckt, der saß ja wirklich mitten im Feuer. Das war ja nicht so, dass irgendwie...
Der hintere Teil ist ja nichts passiert, nur das Monocoque vorne, der Teil,
wo er halt eben drin sitzt. Aber genau, aber das stand, also der saß ja wirklich mitten in dem Feuer drin. Es war ja nicht so, dass irgendwie nur hinter ihm ein bisschen gebrannt hat oder vorne die Spitze, sondern das ganze Ding war ja, also der saß im Prinzip in einem Feuerball. Und da ist es halt auch immer dann super gefährlich. Das war ja auch unter anderem das, was, was bei Niki Lauda so gravierend war, neben den Hautverbrennungen, die man ja auch noch später sehen konnte. Und was ihm letztendlich ja auch zum Tod, sage ich mal, beim Niki Lauda geführt hat, jetzt also den Tod vor, wann war es, vor ein paar Monaten, vor einem Jahr, ich weiß gar nicht mehr, ist jetzt, ich habe immer ein schlechtes Zeitgefühl für so Sachen, ist, wenn du dann in dem Feuer sitzt und sozusagen das Feuer bzw. die heißen Gase einatmest. Und das zerstört dann halt die komplette Lunge letztendlich. Heute mit den modernen Helmen und der Sturmhaube und so wird das natürlich auch nochmal reduziert. Ich denke auch nicht, dass da der Romain Grosjean irgendwie Probleme haben wird. Aber beim Niki Lauda war es halt so, der haben sie ja noch erzählt. Also ich habe da mal ein interessantes Interview mit dem behandelnden Arzt von damals gelesen. Die haben den in den ersten 24 Stunden haben die den alle halbe Stunde die Lunge abgesaugt. Und das bei mehr oder weniger vollem Bewusstsein, was mit Sicherheit nicht schön ist.
Das hört sich furchtbar unangenehm.
Und
er
meinte auch, die ersten paar Stunden, das, was da rausgekommen wäre, wäre einfach pechschwarz gewesen. Weil da halt auch einfach die komplette verbrannte Farbe und Plastik von dem Auto und so, das atmest du halt alles ein. Das ist halt
auch nicht, da verbrennen halt auch nicht keine gesunden Dinge. Nee,
genau. Und wie gesagt, da hatte der Niki Lauda ja auch noch eine Lungentransplantation bekommen.
Ja.
Und letztendlich war es ja auch das sozusagen der Knackpunkt, der dann wahrscheinlich ja dazu geführt hat, dass seine Lebenserwartung jetzt doch nicht ganz, sage ich mal, normal
war. Der hat sich ja eigentlich nie wieder so richtig von der Lungentransplantation erholt. 2019 ist er gestorben.
Okay. Also schon über ein Jahr. Ja. Ja. Genau. Ja, das war dann auch bei dem der Knackpunkt, weil sonst war der ja ein fitter Mensch, eigentlich muss man sagen, auch für sein Alter. Genau, und das ist dann halt bei
also so... Also quasi die Spätfolge.
Genau, das ist bei so Brennen dann immer der Knackpunkt.
Cooles Thema. Ist ja, wir können ja cool sagen, weil es ja glimpflich ausgegangen ist. Vor allen Dingen, weil das wieder so anscheinend eine Interkonnektion ist.
Ja.
Die Sicherheitstechnik, wo quasi Leute wie ich mich drum kümmern müssen.
Und was ich mir noch gedacht habe, man muss ja auch sagen, der hat ja im Prinzip, also die Leitplanken der Formel 1 sind ja nicht so aufgebaut wie bei uns an der Straße, wo du nur ein so ein Blech hast, sage ich mal, sondern das sind dann ja so drei Stück übereinander. Und der hat sich im Prinzip zwischen so zwei Blechen ja durchgearbeitet mit dem Auto.
Ja.
Und da muss man auch sagen, sehr schön, dass es mittlerweile diesen Halo gibt, weil sonst wäre wahrscheinlich der Kopf abgewesen, muss man ja sagen, weil letztendlich der Halo ja hauptsächlich dafür gesorgt hat, dass das Ding auch wirklich aufgespreizt wird.
Das würde auch wahrscheinlich zum Teil durchs Monocoque passieren und die sitzen ja auch sehr tief da drin, durch die Shoulder Braces. Da wäre ich nämlich jetzt noch vorsichtig, weil man hat ja auch gesehen, dass der quasi von hinter der Barriere wieder rübergeklappert ist. Also müsste der irgendwie durch den Halo durchgekrabbelt sein. Also wäre ich da jetzt wieder vorsichtig zu sagen, dass der da in dem Fall mehr geholfen hat, als tatsächlich verzögert hat, dass er rauskommt. Aber das wird jetzt wahrscheinlich dann in der nächsten Zeit, da können wir wahrscheinlich in der nächsten Folge, kann ich dann ein bisschen, da würde ich da gerne ein bisschen drüber zu nehmen, wenn das die technische Analyse davon mal durch ist oder so. Aber das ist jetzt noch alles zu früh und reine Spekulation.
Ja. Gut, ich habe auch noch eine Kleinigkeit sozusagen, was in der Zwischenzeit, sage ich mal, geschah. Und zwar ist mein Staubsauger kaputt gegangen. Und
oh, das nein.
War, ja, letztendlich eigentlich nur ein kleiner Aufreger möchte ich loswerden, weil ich hatte nämlich so einen schönen Dyson-Staubsauger, den ich wirklich geliebt habe, weil er prinzipiell eigentlich super gut funktioniert hat, aber aus irgendeinem Grund hat er halt den Dienst quittiert. Also es war irgendwann, wollte ich ihn benutzen und wenn du auf den Knopf gedrückt hast, hat sich einfach nichts mehr getan. Dachte ich mir natürlich, nicht direkt wegschmeißen, sondern erstmal versuchen zu reparieren. Bis ich dann festgestellt habe, dass dieses komplette Handstück mit Motor ist nicht zum Auseinandernehmen gedacht und reparieren. Das kannst du zwar am Stück auch nachbestellen als Reparaturteil, aber das ist nicht dazu gedacht, dass man es auseinandernimmt, um zu gucken, was eventuell kaputt ist. Weil wenn dann nur nur ein kleiner Knopf oder so da kaputt gewesen wäre, den hätte ich ja eventuell irgendwie 3D drucken können und mit 10 Cent den, keine Ahnung wie viel, 100 Euro Staubsauger wieder repariert. Aber nein, das möchte man nicht.
Nein, natürlich nicht.
Ja, das hat mich sehr aufgeregt. Woraufhin
Apple würde sagen, das ist, um die Qualität sicherzustellen.
Ach, ja.
Nicht, um dich zu mobben.
Ja, sowieso. Nichtsdestotrotz, ich fühle mich gemobbt. Halt, stopp, ich was jetzt auch dazu geführt hat, dass ich mir einfach schon, also es wäre finanziell wahrscheinlich günstiger gewesen, wenn ich mir einfach einen neuen Motor nur bestellt hätte, weil der Akku, der funktionierte noch, zumindest laut Ladeanzeige und so, sondern einfach aus Frackigkeit habe ich mir jetzt einen anderen Staubsauger neu bestellt, der gleichzeitig auch noch eine Wischfunktion hat, was ich ganz praktisch finde, und hatte dann aber, weil der relativ groß und klobig ist und schlecht an Ecken kommt, einen kleinen so einen Handstaubsauger noch bestellt, und da komme ich zum zweiten, wo ich nicht weiß, ob es wirklich ein Aufreger ist oder ob ich einfach das Ganze nur wohlwollend belächle, weil der war nämlich als Amazon Topseller drin. Ich habe ihn hauptsächlich genommen, weil es der günstigste war. Wahrscheinlich war es auch ein Grund dafür, dass es ein Topseller ist. Aber das Schöne ist, da wird mein Eifer eiskalt bestochen. Da ist nämlich, wenn du den kaufst, ist da, ich weiß gar nicht mehr, wie viel das war, stand da drin, für eine positive Bewertung bekommt man einen 20€ Amazon-Gutschein.
Ja.
Von wegen, die ganzen Meinungen da sind nicht gezinkt. Ich meine, es ist ja schon mal gut, dass es dann prinzipiell Meinungen sind von Leuten, die das Ding wirklich gekauft haben und nicht irgendwelche Roboter, die das da eingehackt haben. Aber es ist halt trotzdem fake eigentlich,
muss man sagen. Keiner würde dann ja eine positive Bewertung schreiben, weil es positiv ist, sondern um die 20€ zu haben, zu bekommen. Ja, das große A. Ich stehe dem auch sehr schizophren gegenüber.
Tja. Es ist schwierig, drum herum zu kommen mittlerweile, muss man ja sagen.
Ja, aber ich mag die UI von der Seite nicht. Ich mag bestimmte, also generell, wie die mit ihren Mitarbeitern umgehen, nicht. Ich finde es auch ein bisschen questionable, dass da halt jeder irgendeinen Schwurbel auch mittlerweile anbieten kann. Du findest da nichts so richtig, weil die Anzeigenbeschreibungen sind alle wie Kraut und Rüben. Ja. Und ich bin grundsätzlich jemand, der gerne in den Laden geht und sich die Dinge, die er kauft, erstmal anschaut. So. Also nicht nur irgendwelche geschönten Konterfeils oder so. Ich möchte das in der Hand haben und angucken und also mal dranpatschen. Ist momentan in der Zeit halt ein bisschen außer Mode gekommen. Ja, wir sind schon fast eine halbe Stunde dabei und haben noch gar nicht erzählt, was wir eigentlich heute an Themen haben.
Ja, dann fang doch mal an. Was hast du dabei?
Ich habe mir tatsächlich eine Reihe von Papern angeschaut zum etwas anderen Vulkanismus, am Beispiel des Pekuzan. Ich habe mir jetzt kein fancy Titel eingefallen.
Aha, okay. Und dann hast du dann noch irgendwas, ein super langes Wort, wo ich gerne sehen möchte, wie du das, oder hören möchte, wie du das aussprichst.
Ich habe keine. Ja, es geht dabei um ein Lied von Adriano Celentano. Aha. Der Mann, der Azzurro, das Lied kennt ja eigentlich jeder.
Ja.
Der hat auch ein Lied gemacht, quasi, das Prisen Colin Sinein Crusol heißt.
Aha.
Und das würde ich gerne in der zwischenzeitlichen Themen mal ein bisschen drüber sprechen, weil das eigentlich eine ganz lustige Geschichte hinter diesem Lied gibt, die auch ein bisschen mit dem Titel zusammenhängt. Und quasi als meine Causa Obscura habe ich den Titel Stirb in einem anderen Jahr.
Finde ich gut. Gut. Ich habe tatsächlich auch mehrere Paper mir angeguckt, habe sie aber deswegen auch, sage ich mal, unter anderem den einzelnen Themen geschuldet, weil die sonst ein bisschen zu tief in die Materie gehen, nur sehr oberflächlich begutachtet. Habe ich einmal das Wundergel, und je nachdem, wie viel Zeit wir haben noch, dann, wenn ich dann damit fertig bin, eventuell noch eine kurze Anekdote zu den Origami-Robotern.
Wie gesagt, ich meine, ich hätte da mal ein Video von gesehen.
Ja, kann gut sein. Dann habe ich noch als zwischendurch nur ganz kurz im Prinzip eigentlich eher eine Frage oder vielleicht sozusagen auch einen Wunsch an dich, das mal auszuprobieren.
Toll.
3D-Drucke verstärken.
Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst.
Ja, darüber können wir ja kurz sprechen. Und meine Causa Obscura habe ich mal genannt Bulletproof Chest.
Cool, also eine eingebaute, kugelsichere Weste quasi.
Mehr Möglich? Oder weniger.
Und du hast dich heute wieder um den Rauskehrer
gekümmert. Genau, und ich habe mich wieder um den Rauskehrer gekümmert.
Schön, dann...
Fängst du an mit dem Vulkanismus.
Oh, toll. Das ist so ein kleines, also eine kleine Kaninchenhöhle, ein Kaninchenbau, in den ich reingekrabbelt bin. Ich bin über ein Paper nämlich gestolpert und dachte mir so, weil ich keine Ahnung von Geologie habe, habe ich halt quasi nichts davon verstanden, außer so den Abstract. Und dachte sie, das kannst du jetzt nicht bringen. Und hab mich dann halt damit mit dem Werk mal genauer beschäftigt. Und das war eigentlich ziemlich interessant. Also nicht das einzelne Paper, sondern die gesamte Geschichte von diesem Werk. Und deshalb habe ich quasi mehrere Paper, also die Abstracts mehrerer Paper zusammengefasst zu einer hoffentlich verständlichen, leicht bekömmlichen Geschichte für auch Nicht-Geologen. Und zwar ist das, also hat das alles angefangen, meine Recherche, also bei einem Paper aus 2016. Und das waren nordkoreanische und westliche Wissenschaftler, die da zusammengearbeitet haben. Und das war nämlich, fand ich schon mal sehr interessant, weil das hört man jetzt ja nicht so häufig.
Ist nicht so die übliche Kombi.
Ja, und deshalb war ich direkt schon interessiert und generell finde ich so Vulkanismus einfach irgendwie ziemlich interessant, weil das sind so diese großen Erdkräfte, denen man so schutzlos ausgeliefert sind. Das finde ich immer sehr interessant, was da so passiert. Und zwar geht es um den Chengbai-San oder Pikut-San, je nachdem, ob man in Korea oder in China wohnt, weil dieser Berg steht halt genau auf der Grenze zwischen China und Nordkorea. Übersetzt heißt das aber beides, also im Chinesischen, wenn du es übersetzt, ist immer weißer Berg und im Koreanischen dann halt Weißkopfberg. Also es ist halt ein Berg mit Schnee oben drauf. Aber was ist denn da so besonders dran eigentlich? Er ist ja relativ unbekannt und das liegt halt genau daran, dass das politisch, geografisch eine schwierige Ecke ist, beziehungsweise auch eine sehr...
Das hast du so schön gesagt.
Sehr remote gelegen da. Und dabei handelt es um einen Stratovulkan. Also einen Schichtvulkan, sagt man dazu. Und es gibt eigentlich so zwei große Klassen auf unserem Planeten. Die hat auch jeder, glaube ich, schon mal davon hier schon gehört. So Schildvulkane halt, wie Hawaii. Die halt sehr breit sind, aber sehr flach. Also da läuft halt oben sehr dünnflüssige Lava raus und verteilt sich sehr schnell. Und dann gibt's halt sowas halt so klassisch wie der Vesuv oder sowas, so halt so hohe kegelförmige Vulkane. Das sind halt diese Schichtvulkane, weil da immer oben Lava rauskommt und dann so Schichten übereinander bildet. Und sowas ist das hier halt auch. Und der Gipfel ist halt auf 2750 Meter im Chengbai-Gebirge halt der höchste Gipfel. Da fehlt oben ein Stück. Der war wohl mal, wenn man das nachrechnet, ungefähr 3800 Meter hoch.
Lass mich überlegen, das Ding ist weggebombt worden sozusagen.
Da ist ein 19 Quadratkilometer großer Krater drin, mit einem See drin, im sehr großen. Jo, genau. Oh. Und um das mal ein bisschen weil das hört sich im Podcast immer so blöd an, dann sagst du, ja, 19 Quadratkilometer und so hoch, da ist halt oben was weggeflogen. Setzen wir das mal in Relation. 1980 ist ja der Mount St. Helens in die Luft geflogen. Da hat jeder, glaube ich, ja schon mal Bilder von gesehen, von dieser Explosion, wo so die halbe Flanke von diesem Berg weg explodiert. Also kann man wahrscheinlich auch bei YouTube kann man da mal
nachgucken. Habe ich auch schon multiple Dokus auf N24 zugesehen.
Die Caldera von dieser Explosion hat schlanke 3,75 Quadratkilometer. Das ist ein Fünftel.
Ja.
Ja. Und deshalb kommen wir dazu, dass bei einem Mount, also dem Chengbai San, die Explosion, das nennt man die Millennium Eruption, weil die ungefähr im Jahr 946 stattgefunden hat. Und das ist die größte Eruption in den letzten 5000 Jahren. Von denen noch nie jemand was. Ich wusste davon auch nichts. Tambola oder Krakatau hat man ja schon mal gehört davon, dass das relativ große Explosionen von Vulkanen war, aber von dem Ding habe ich noch nichts gehört gehabt. Und es gibt tatsächlich die den Vulkanexplosivitätsindex.
Ah.
Ja, das ist eine Skala, quasi ungefähr wie das bei die Magnitudenskala bei den Erdbeben, wo du drauf logarithmisch von 0 bis 8 halt, oder dann halt die Eruption von so Vulkanen klassifizierst. Und das wird zum Großteil, also da gibt es mehrere Parameter, also wie hoch die Säule ist von dem ausgeworfenen Schrott halt, aber im Grunde misst du halt, wie viel Material ausgeworfen wird. Und danach klassifizierst du das dann. Der Mount St. Helens, also da, wo diese Flanke weggehauen wird, das war ungefähr ein Kubikkilometer an Gestein. Und das macht ihn zu einer Stufe 5 auf, bis 8. Bei dem, also ich habe ja schon gesagt, 2750 Meter statt 3800, wie er mal war, das sind ungefähr 100 Kubikkilometer Zeug. Das ist Stufe 7. Und um das jetzt in Relation zu setzen, in den letzten 26.500 Jahren gab es keinen Stufe 8 Vorfall. Und es gab nur 5 Stufe 7 Vorfälle in den letzten 11.700 Jahren, also bis zur letzten Eiszeit. Und das war halt einer davon. Der letzte.
Ja, was meinst du, was das gerumst hat?
Ja, das ist wieder die Frage, ne? War da, hat es einen Knall gegeben, weil keiner da war, um ihn zu hören? Also man muss dazu sagen, der ganze Ascheregen ist halt Richtung Japan geflogen und hat halt quasi auch das nördliche Japan unter Asche verschwinden lassen. Also da Hokkaido ist das da oben im Norden, die Insel. Vorzüglich quasi. Aber warum ist jetzt dieser Vulkan so mysteriös? Abgesehen davon, dass er halt, dass das so eine riesige Explosion ist. Aber das wäre jetzt langweilig, darüber zu sprechen. Es muss ja einen Knackpunkt geben. Und den gibt es an diesem Vulkan, weil er komisch ist. Und warum ist er komisch? Was ist so die normalen Vulkane, die wir kennen? Da gucken wir zum Beispiel an, die sitzen alle quasi an so plattentektonischen Grenzen. Zum Beispiel der Ring of Fire. Hat ja wahrscheinlich auch schon öfters Leute gehört. Am Pazifik, an den Küsten des Pazifiks, da ist halt die pazifische Platte. Hört da halt
lass mich raten, das Ding sitzt relativ mittig in der eurasischen Platte.
Noch nicht mal mittig, aber es setzt halt knappe, warte, ich habe mir die Zahl aufgeschrieben, 1900 Kilometer entfernt von der nächsten Plattengrenze. So, und du hast halt auf Japan zum Beispiel, Japan wird immer wieder, während ich hier spreche, ein gutes Beispiel sein. Japan ist halt, hat 100 aktive Vulkane. Und man hört ja auch immer wieder von Erdbeben da. Und das liegt daran, dass Japan quasi über einer Subduktionszone liegt. Das heißt, da verschwindet die pazifische Platte unter der eurasischen Platte. Und noch anderen, die heißt irgendwie Okata-Platte, ist egal, aber sie verschwindet halt. Sie wird die geht halt dann, verschwindet ins Innere der Erde. Das soll uns jetzt hier erstmal halten. Und das führt halt zu einer hohen Erdbebendichte und halt Vulkanismus. Und diese Theorie mit den Subduktionszonen, mit den Plattentektonik, die gibt es schon seit 1960. Die Kontinentalplattentheorie, die wurde halt da bewiesen, dass das halt alles stimmt so. Und Alfred Wegener hat das aber schon 1917 quasi die Hypothese aufgestellt. Und damit konnte man sich halt dann mit dieser Plattentektonik alle Vulkane in diesem Ring of Fire, die halt quasi in Indonesien oder so halt, oder in Neuseeland, so auf diesen Plattengrenzen, Chile, in den Anden, das ist ja alles da an der Grenze, bis hoch zu den Kaskaden-Vulkanen in den USA. Da ist überall eine Plattengrenze. Toll, ich kann mir meine Vulkane erklären. Jetzt haben wir aber ein Problem. Es gibt noch genug Vulkane, die du damit nicht erklären kannst. Zum Beispiel Hawaii. Hawaii liegt mitten auf der pazifischen Platte und damit kann man es nicht erklären. Und dann, finde ich, kommt wieder ein ganz starker Teil der Wissenschaft, da muss ich ein bisschen jetzt mal wieder die Wissenschaft loben, weil jetzt anstatt zu sagen sowas, siehste, die Wissenschaft erzählt nur Müll, die Theorie muss ja Müll sein mit der Plattentektonik, das heißt, wir leben auf einer flachen Erde, weil wir können die Hawaii nicht dadurch erklären. Muss es auch nicht. Weil wir haben nur einen Teil des gesamten Vulkanismus entdeckt. Ja, es gibt Plattentektonik und halt diese Subduktionsvulkane, die genau da drauf sitzen. Das heißt aber ja nicht, dass alle Vulkane diesem Modell folgen müssen. Ja. Also brauchen wir ein neues Modell für zum Beispiel Hawaii oder den Pekutsan, weil die halt, Hawaii liegt übrigens 2800 Kilometer von der nächsten Plattengrenze entfernt. Yellowstone ist auch so ein Ding, das liegt auch mitten auf einer Platte. Ja. Wir brauchen dafür also ein neues Modell, mit dem wir die quasi Vulkanismus-These erweitern können. Also wir widerlegen das nicht, sondern wir machen das größer. Und dann guckt man sich zum Beispiel Hawaii an und wenn du nicht nur im Norden gehst, siehst du, dass das quasi als ob da jemand mit so einem Stift lang gegangen wäre über die pazifische Platte. So ganz viele Inselchen, so dip und Atolle, bis zu 80 Stück sind das.
Vielleicht war halt von das mal Hawaii eine Subduktionszone?
Nein.
Okay. Aber vielleicht irgendwie halt eine Zone, die halt irgendeine Fuge, die dann irgendwann, sag ich mal, aufgehört hat, sich zu bewegen, dadurch halt prinzipiell starr ist, aber halt geschwächt, wodurch das dann eine Prädilektionsstelle, sag ich mal, für Vulkane ist.
Du hast ja in der Mitte des Pazifik, hast du ja den pazifischen Rücken, da tritt quasi ja Material nach oben. Genau. Und deshalb expandiert diese pazifische Platte ja auch. Und schiebt andere Platten halt auseinander. Aber das trifft auch nicht auf Hawaii zu. Aber genau diese Atolle, die du immer weiter nach Norden gehen siehst, sind genau schon quasi ein Hinweis zur Lösung. Weil die werden quasi nach Norden, Richtung Kamtschatka, werden die immer kleiner und quasi verschwinden im Meer. Und das liegt daran, dass die wegerodieren. Die sind halt einfach älter. Das kannst du halt, wenn du das Gestein analysierst, siehst du, dass das älter ist als das neue Gestein auf Hawaii. Und dann könntest du auf die Idee kommen, dass quasi die Quelle des Vulkanismus halt von Norden nach Süden gewandert ist und jetzt momentan da ist, wo Hawaii ist. Das ist aber nicht der Fall, weil wir haben ja gerade schon erklärt, die Platte bewegt sich über einen konstanten Hotspot. Und so heißt diese Theorie auch, die Hotspot-Theorie. Das heißt, du hast die Platte und die brutzelt immer wieder Vulkane nach oben und bewegt sich halt langsam immer weiter über diesen Hotspot hinweg.
Im Prinzip, wenn du einen Schneidbrenner sozusagen irgendwo fest fixiert hast und da drüber dann langsam ein Blech drüber ziehst, wo dann immer mal wieder Löcher reingebrannt werden.
Das ist ein gutes Beispiel. Und deshalb, das ist halt diese Theorie nach J.T. Wilson aus den 60ern. Und das sind halt sogenannte Manteldiapire oder Plume. Das heißt, da kommt aus bis zu 2900 Kilometer Tiefe vom äußeren Erdkern geschmolzenes Gestein quasi steigt auf durch Konvektion und blubbert dann da oben halt raus. Und das bleibt statisch immer an der gleichen Position. Warum? Weiß man nicht. Komplizierte Konvektionsdinge, also man hat da schon Theorien und Ideen oder sowas, aber das sind so komplexe Phänomene, diese Konvektion im Inneren und ja, dass man das halt nicht so genau nachvollziehen kann. Ich erkläre auch, es ist ja auch schwierig, da reinzugucken, wie willst du das sehen? Da kommen wir gleich zu einer Methode, aber die hat auch ihre Tücken. Also haben wir nächstes Puzzlestück. Also schauen wir mal, ob das auf unseren Cheng Bai-San auch zutrifft mit diesem Blume-Ding. Und deshalb hat man dann sich der seismischen Tomographie bedient. Das müsste dir ja fast schon was sagen, weil das funktioniert ungefähr genauso wie CTs.
Ja, ich weiß nur nicht, wie ich mir das
Wie funktioniert denn ein CT bei einem Gehirn zum Beispiel?
Ein CT beim Gehirn funktioniert so, indem du den Kopf in das CT reinlegst und dann mit einem Fächerstrahl einmal sozusagen in verschiedenen Abständen einmal drumherum fährst und dadurch dann halt Schnitte bekommst.
Okay, ich hatte jetzt gehofft, dass... Aber ja, prinzipiell ist das ja quasi ein magnetisches Feld, was du hast.
Das ist dann MRT. Das ist magnetisch.
Okay, dann möchte ich ein MRT haben. Das ist das falsche Bild.
CT ist mit Röntgenstrahlung.
Ja, es ist egal, wir können auch die Röntgenstrahlen nehmen, weil das physikalische Phänomen ist gleich. Du durchdringst Material und durch die unterschiedlichen Materialkennwerte verändert sich quasi dein Abtastmedium. Also quasi entweder bei den Röntgenstrahlen ist es halt ein bisschen schwieriger, weil die alles halt durchdringen, aber das Magnetfeld von einem MRT würde halt von den unterschiedlich dichten Gewebe oder halt Flüssigkeiten unterschiedlich stark abgelenkt werden und somit hättest du halt, nachdem du ein homogenes Magnetfeld auf etwas draufgestrahlt hast, kommt da hinten halt etwas anderes raus. Und dadurch kannst du dann
durch die Veränderung... Aber so funktioniert auch kein MRT. Sorry.
Dann sag mir, wie es funktioniert. Aber es ist halt das physikalische Prinzip.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Also von deinem Prinzip, was du erklären willst, passt das CT besser. Aber du machst es im Prinzip mit magnetischer Strahlung, wenn ich dich richtig verstehe.
Ja, so, ja.
Weil beim MRT ist es nämlich so, dass du letztendlich nichts anderes machst, als alle Wassermoleküle im Körper durch das Magnetfeld einmal in eine Richtung ausrichtest, weil da hattest du ja letzte Folge auch den Dipolmoment erwähnt, weil das ja eben eine Polarität hat, das Wassermolekül. Und dann,
so genau wollte ich das gar nicht bequatschen.
Und dann beim MRT ist dann so, nachdem du im Prinzip alle einmal ausgerichtet hast, guckst du, wie lange es dauert mit einer anderen Empfangsantenne, bis sich die ganzen Wassermoleküle wieder in ihre Ursprungsposition zurückgedreht haben. Und abhängig vom Wassergehalt und wie eben die restliche Gewebestruktur ist, dauert das eben unterschiedlich lange und damit kriegst du dann eben die Gewebsdarstellung.
Danke. Das war eine deutlich, ich wollte es gar nicht so präzise formulieren, aber wenn das richtiger ist, dann nehme ich das an, weil genauso funktioniert das bei der seismischen Tomografie nämlich auch ungefähr. Nur halt nicht mit Magnetismus oder Röntgenstrahlen, sondern dass du tatsächlich seismische Wellen aufzeichnest, die halt durch verschiedene Gesteinsschichten haben, die verschiedene Temperaturen, Dichten, Geschwindigkeiten haben und dadurch halt anders die seismischen mechanischen Wellen tatsächlich transportieren. Und das kannst du halt dann quasi, du hast dann, packst oben auf den Berg Seismographen, die halt Schwingungen aufnehmen. Und du hast ja immer, wenn ein Erdbeben passiert, passiert das ja an einer Stelle. Mhm. Und dann strahlt da ja quasi seismische Wellen, mechanische Wellen, die sich eigentlich gleichförmig bewegen. Nur dadurch, dass sie sich durch verschiedene Medien bewegen, bewegen sich dann unterschiedlich schnell. Das heißt, an verschiedenen Messstellen kommen die seismischen Wellen unterschiedlich schnell an. Und dadurch kannst du dann halt wieder zurückschließen, wie die Beschaffenheit der Gesteinsschicht zwischen deinem Empfangspunkt und dem Erdepizentrum quasi aussehen. Das Problem ist halt dann nur, um halt dann Messwerte zu erzeugen, das heißt ein Bild zu bekommen, brauchst du halt immer ein Erdbeben.
Das ist ein bisschen
unpraktisch. Und du kannst halt kein Erdbeben an einer bestimmten Stelle erzeugen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das heißt, du musst halt warten, bis Erdbeben überall mal passiert sind zu verschiedenen Zeitpunkten, um halt immer ein genaueres Bild zu bekommen.
Ganz unkonventionelle Idee. Könnte man nicht Atombomben verbuddeln?
Oh Gott, zu dieser guten Idee kommen wir zum Schluss noch. Nein. Ich weiß, da gibt es ja schon mal, fände ich interessant, wenn du einfach in so eine Subduktionsplutonium mal so ein Ding explodieren lässt und dann rutscht halt ein bisschen Platte nach oder so. Weiß ich nicht. Aber das würde dann auch das Bild verfälschen, weil du hättest ja dann quasi auch die riesige atomare Explosion, die ja auch schon einen seismischen Schock aussendet.
Ja, aber ist das nicht egal? Also ich meine, ob du jetzt einen artifiziellen seismischen Schock misst oder einen natürlichen, bis darauf, dass du das wahrscheinlich, oder würde ich mal zumindest tippen, die Epizentren von natürlichen wahrscheinlich wesentlich tiefer liegen, als du eine Atombombe verbuddeln würdest?
Das ist nämlich genau der Punkt. Du würdest halt nur sehr oberflächennahe Bilder generieren, weil so tief kannst du die halt nicht verbuddeln. Ja, aber egal. Also gehen wir wieder in Medias Res. Wir haben also ein Phänomen, wir haben ein Messprinzip, wie wir uns das halt da alles anschauen können, wie das da halt drunter aussehen. Und dann sehen wir, wie halt so verschiedene Phänomene aussehen. Und zum Beispiel bei so einer Superplume sieht das folgendermaßen aus. Du hast halt tatsächlich einen absteigenden und aufsteigenden Konvektionsstrom vom inneren Mantel, der halt quasi einfach so senkrecht zum Erdkern verläuft. Und wie das jetzt bei dem Chiang Mai aussieht, ist, wir haben das auch in einem oberen Bereich bis zu 300 Kilometer tief. Und dann haben wir eine horizontale Schicht, die sich nicht bewegt oder sehr langsam bewegt. Und dann haben wir wieder Mantel. Und das ist die sogenannte Manteltransformationszone. Die teilt halt den oberen Mantel von dem unteren Mantel ab. Und das ist genau die Zone, wo du halt genauso viel Druck hast, um die Kristallstruktur von Gestein zu ändern. Und da wird dann halt, zum Beispiel bilden sich da neue Kristalle, Wasser wird ausgetrieben aus dem Gestein. Du hast ja quasi Meeresboden, den du da runterschiebst. Und da ist es schon mal, dass halt Wasser in Kristallstrukturen eingebunden wird. Und da unten ist es halt so, hat so viel Druck und so viel Hitze, dass das im Gestein gebundene Wasser quasi ausgetrieben wird. Also darfst du dir das jetzt halt nicht vorstellen, dass da halt Wasserblasen im Gestein sind oder so. Sondern
genau
so
habe ich es mir mal vorgestellt.
Es war mir klar.
Wie so mit ein bisschen CO2 aufgesprudeltes flüssiges Gestein.
Ja, genau. Nein, das ist halt Wassermoleküle, die in einem Gitter aus Gestein gefangen sind. Einfach. Zum Beispiel wie Methanhydrat oder so.
Ja, genau.
Das ist ja quasi erstarrtes Methan. Mit erstarrtes Methan und dann sind dann auch Wassermoleküle dann halt da drin. Und diese MTZ, nennen wir sie jetzt nur noch, die sorgt halt quasi für eine sehr diskrete Barriere, die alle Konvektionsprozesse vom äußeren Kern zur Oberfläche unterbricht. Und dann denkst du ja so, ja kacke, dann ist das ja gar kein Diapir. Was ist das denn dann? Und dann hat man herausgefunden, dass diese in dieser MTZ, diese stagnierende Platte, das ist die pazifische Platte, die da halt runtergeschoben wird.
Hm.
Und dann gibt's halt, das, dann ist halt das Interessante, dass die, weil normalerweise würde man ja denken, wenn so eine Platte subduziert wird, dann biegt die ja einmal so nach oben, unten ab, dann gibt's oben halt auch Erdbeben, deshalb, weil die halt gebogen wird, dann geht sie nach unten in einem Winkel und dann müsstest du eigentlich denken, dann geht sie halt bis zum Kern unten runter und wird halt aufgeschmolzen. Ja. Aber was die macht, ist halt bei diesen 300 Kilometern in dieser MTZ, geht die wieder in die horizontale
drunter, also wird wieder drunter zu, lang sozusagen.
Genau, so wie so ein Z geht das dann. Ach, halt krass. Runter und rutscht dann unter Asien weiter durch. Ja, aber das macht sie nicht konstant, also die bricht halt irgendwann auf so und ein Teil geht halt ganz nach unten weg und ein Teil geht so halt quasi als so Platte halt parallel da drunter. Und dann denkst du dir also, ich habe wieder kein konstantes Modell, du kannst nicht sagen, Platten machen das so oder Platten machen das so.
Sondern Platten machen, was sie wollen.
Die, also deshalb ist er ja auch so unique, weil das halt nur an sehr lokal begrenzten Stellen passiert. Und das kann man halt alles, diese Bewegungen kann man dann halt alles, wenn du genug Erdbeben hast, mit denen du das Gebiet vermessen kannst, siehst du das halt alles krass. Da drauf. Wie halt die Dichten sind, die Geschwindigkeiten und kannst das halt alles nachvollziehen. Ja, und das fand ich eigentlich ganz cool, was da so alles mit diesen, dass die Theorien sich so alle ergänzen und dass das dann alles so entsteht. Und unten da in diesem Knick, wo das wieder horizontal wird, die Platte, da entstehen halt auch wieder Erdbeben, weil die Platte keinen Bock da drauf hat eigentlich.
Ja, ja.
Und dieser Punkt ist genau da, wo Korea liegt.
Mm.
Also da prinzipiell ist das quasi der Fuel für unseren Vulkan. Wir haben dann da Erdbeben, das löst dann halt das Wasser dann aus den Steinen da unten und dieses Wasser ist halt leichter und reißt dann halt Magma mit nach oben und dann hast du halt so ein Mini-Diapir, der nur überhalb dieser Manteltransformationszone vor sich hin blubbert.
Das war wirklich, wirklich sehr unique, das Ganze.
Ja, gar nicht mal so. Es gibt da, es ist vermutet, dass das auch noch, dass es auch noch genug andere Vulkane gibt, die quasi nach dem gleichen Prinzip funktionieren.
Hm.
Aber ja, das fand ich ziemlich cool, dass das alles geht. Und vielleicht nur so, weil 2005 hatte der ein Hoch, quasi, da war der 100-mal aktiver als in den Jahren davor. Und das ist jetzt wieder abgeflacht, also keine Sorge. Er geht nicht hoch, weil dann hat jemand mal nachgerechnet und hat gesagt, ja, 1,5 Millionen Leute leben in der Hochrisikozone, also da, wo der ganze Scheiß dann runterfällt, die Steine und die pyroklastischen Wellen dann da runterrutschen, also das wäre schon unschön. Allerdings leben 1 Milliarde Menschen fast in der Fallout-Zone. Also da, wo halt tatsächlich massiv Asche runterkommt, wo sich dann halt
der Himmel vermehre.
Das wird da, wo es halt ungewöhnlich ist. Das wären halt so Städte wie Seoul, Pyongyang, Tokio, Osaka, Peking, Shanghai. Also sollte man doch ein bisschen mehr auf diesen Berg aufpassen. Weil das sagt ja nicht, dass der, also der ist halt immer noch aktiv. Der rödelt da halt rum. Und wenn der halt nochmal wie bei dem Millennium-Ausbruch in die Luft fliegt, dann hast du halt ein Problem.
Einfach, wenn der Vulkan versucht, das nächste Mal zu niesen, schnell genug ein Taschentuch reinstecken.
Ja.
Dann muss der Druck woanders raus.
Vielleicht, wenn er die nächsten Male ausbricht, bildet sich dann halt auch erstmal wieder der neue Cone obendrauf. Dass da, man weiß halt nie. Also
ja, dann ist das Problem halt nur sagen, aufgeschoben.
Genau, ja. Das ist ja aber bei Vulkanen grundsätzlich der Punkt. Wir wissen nie, wann und wie sie ausbrechen. Wir wissen nur, dass sie es tun.
Ja, das stimmt schon.
Ja, ich hoffe, ich habe das ein bisschen ungefähr zusammengehört, obwohl ich keinen blassen Dunst von CTs habe. Anscheinend. Aber da hast du mir ja ganz gut geholfen. Ja, aber wir haben dann quasi jetzt auch so einen Mechanismus, mit dem du die Erde CTen, MRTen
kannst. CTen und MRTen, ja. Verrückt.
Das hat aber auf jeden Fall noch viel zu tun, wie man sieht, dass das jetzt halt quasi erst bis 2016 so weit erforscht worden ist, so ein neues vulkanistisches Prinzip und du hast immer noch da viele, diese ganzen Konvektionsphänomene, wo du sagst, so, ja, so richtig.
Ja, ich denke mal wirklich, das Hauptproblem ist eigentlich, dass es halt schwierig zu messen ist, ne? Ich meine,
es ist verdammt tief, heiß.
Genau, ich wollte sagen, erstens ist es verdammt tief, da musst du halt erstmal hinkommen und selbst wenn du dann da wärst, ist es verdammt heiß, sodass du dann nicht mal gerade irgendwie eine GoPro ins Loch schmeißen kannst, um zu filmen.
Ja, die Dichte ist, also der Druck ist halt, glaube ich, eher ein größeres Problem.
Ja, alles.
Also so heiß ist es ja noch nicht mal. Also heiß würden wir hinkriegen.
Heiß würden wir hinkriegen, gut. Wenn du das sagst, dann glaube ich dir das mal.
Oh.
Okay, gut. Dann mache ich direkt mal weiter mit meinem Thema. Und zwar habe ich ja als erstes Thema Wundergel / Origami-Roboter. Und zwar fand ich das auch super interessant. Da gab es nämlich jetzt vor kurzem erst, ich bin gerade am gucken, wann war denn das eigentlich nochmal. Das war jetzt, glaube ich, Oktober, November oder sowas. Nein, ich war es im Nature Materials von einer Forschungsgruppe von der Duke University. Die haben, also der Titel von dem Paper ist Activating an Adaptive Immune Response from a Hydrogel Scaffold imparts Regenerative Wound Healing.
Mm.
Und
natürlich.
Genau, das ist nämlich ganz interessant. Also prinzipiell erstmal sozusagen generell zum Prinzip der Wundheilung ist es ja oft so, dass man immer sagt so, ja, lass mal Luft an die Wunde, damit die trocknen kann. Kennst du mit Sicherheit auch noch, oder?
Ja.
Eigentlich ist das Blödsinn.
Eigentlich ist das Blödsinn.
Nicht nur eigentlich, es ist Blödsinn. Weil prinzipiell ist es nämlich so, dass eine sage ich mal, feuchte Wunde wesentlich besser heilt. Mit feucht meine ich natürlich jetzt nicht, dass die siffen soll, also wenn die aktiv, sage ich mal, sezerniert und wirklich Flüssigkeit rauskommt, sodass dann irgendwie ein Pflaster oder so durchweicht ist, dann ist das zu viel Feuchtigkeit. Aber zum Beispiel gerade bei so großflächigen, oberflächlichen Verbrennungen oder sowas, da machst du zum Teil einfach nur einen Okklusionsverband drauf. Also im Prinzip machst du nichts anderes als eine Folie drüber pappen, ohne Wundauflage, ohne alles, wartest dann so 10 Tage und dann schimmelt das von alleine ab und darunter ist gesunde Haut. Und weil du brauchst eben eine gewisse Feuchtigkeit, damit überhaupt entsprechend Immunzellen und eben neue Zellen da einsprossen können, um den Defekt dann letztendlich zu heilen. Deswegen das, also wie gesagt, bei so kleinen Schürfwunden ist das mit dem Abtrocknen prinzipiell auch nicht verkehrt, weil du dann halt einen stabilen Schorf hast, sozusagen als Protektion erstmal. Also wenn du jetzt einen Schorf drauf hast, dann soll der auch bloß trocken bleiben und da bleiben, wo er ist. Den soll man dann nicht abpiddeln, wie das ja auch zum Teil Leute machen. Aber wenn du prinzipiell eine frische, jetzt nicht aktiv blutende Wunde hast, dann ist es gar nicht so verkehrt, wenn die ein bisschen feucht ist, weil das eigentlich das richtige Heilungsmilieu für Wunden ist. Man muss natürlich trotzdem, oder gerade wenn man es eben feucht hält, darauf achten, dass es eben steril gehalten wird. Wenn dann Bakterien da reinkommen, die fühlen sich halt auch da wohl.
Useful Consumer Advice.
Genau. Und die haben eben geguckt, weil man ist natürlich immer gerade in Richtung so chronische Wunden bei Diabetikern oder Ähnlichem, die ja häufig gerade an den Füßen bzw. an den unteren Extremitäten so chronische Wunden haben, die schlecht zuheilen und so, ist man natürlich immer auf der Suche nach der Optimierung für so ein Wundmilieu, um da eben die Heilung zu aktivieren oder zu verbessern, weil man da ja eh schon schlechtere Bedingungen als im gesunden Gewebe hat. Und die hatten schon Anfang des Jahres mal ein Paper rausgebracht, dieselbe Forschungsgruppe, wo sie prinzipiell erstmal das Grundprinzip dargestellt haben von ihrem Wundgel. Das ist nämlich ein Gel bestehend aus einem, da haben sie gar nicht, also zumindest nicht in dem Paper, ich habe jetzt in dem ersten Paper von Anfang des Jahres jetzt nicht nochmal nachgeschaut, haben die ein Protein entwickelt, bestehend aus 13 Aminosäuren, also ein relativ kleines Protein, was sie letztendlich dazu nutzen, indem sie es entsprechend nochmal polymerisieren, um letztendlich ein Gerüst aufzubauen, was einerseits natürlich die Flüssigkeit hält in Form eines Gels und gleichzeitig aber auch einfach im Prinzip ein molekulares Gerüst bilden soll, wo dann einsprießende Hautzellen beziehungsweise bei normalen Wunden eben Narbengewebe dann einsprießen kann, um letztendlich die Wunde schneller zum Verschluss zu kriegen. Und die waren jetzt einfach, also haben halt erstmal Anfang des Jahres Proof of Concept, sage ich mal, gebracht, dass ihr Gel prinzipiell funktioniert und haben dann da eben auch gezeigt, dass in dieses Gel wirklich auch diese Zellen dann einsprießen und diese Idee des Grundgerüsts funktioniert. Und die haben jetzt eine Zufallsentdeckung ein bisschen, muss man eigentlich schon sagen, gemacht, weil die hatten nämlich das, Problem in Anführungszeichen, dass bei den Wunden, die sie mit ihrem Ursprungsgel behandelt haben, die Wunde dann irgendwann verschlossen war, aber dann in mikroskopischen Schnitten man feststellen konnte, dass zum Teil noch so kleine Ansammlungen von dem Gel in dem Gewebe zu finden waren, was jetzt nicht wirklich schlimm ist, weil das mit der Zeit dann auch letztendlich absorbiert wird. Aber prinzipiell erstmal, sage ich mal, für das Gewebe nicht so optimal ist, weil diese Einschlusskörperchen aus Gel halt logischerweise nicht stabil sind wie Narbengewebe. Und deswegen wollten sie das Ganze eben verbessern, weil sie gedacht haben, okay, wahrscheinlich ist es so, dass die Wunde etwas schnell sich verschließt und dadurch dann das Gel da drin gefangen wird, mehr oder weniger. Also dass das Gel nicht so schnell abgebaut wird, wie sich die Wunde schließt. Und deswegen haben sie gesagt, okay, wollen wir gucken, ob wir das irgendwie verändern können, dieses Protein, was wir in dem Gel haben, um den Verschluss etwas zu kontrollieren bzw. zu verlangsamen. Und wie sie das gemacht haben, das fand ich einen ganz interessanten Ansatz. Sagt dir noch das Wort Chiralität was? Chirale Zentren in Molekülen.
Wieso sollte mir das noch was sagen?
Ja, aus Biochemie zum Beispiel, aus der Schule.
Ach du Heilige.
Hätte ja sein können. Nee, und zwar gibt es in Molekülen, gibt es so zum Teil sogenannte chirale Zentren. Und das bedeutet nichts anderes, als dass du ein zentrales Kohlenstoffatom hast. Kohlenstoff kann bis zu 4 Bindungen eingehen. Und an jeder Bindungsstelle von diesem Kohlenstoffatom sitzt eben eine andere funktionelle Gruppe in diesem Molekül. Also letztendlich ein anderes, weiteres Atom, wenn man so möchte. Was letztendlich dann zur Gesamtheit des Moleküls führt, in dem Fall der Aminosäure. Und wenn jede Bindungsstelle, sag ich mal, unique besetzt ist, kannst du es eben nicht, wenn du das vor dir liegen hast, nicht wie Bild und Spiegelbild behandeln. Beziehungsweise du, je nachdem, wie du die sozusagen austauschst, diese Gruppen, bekommst du dann ein Molekül wie ein Bild und ein Spiegelbild. Also du kannst es nicht beliebig im Raum drehen. Und deswegen hat man dann bei diesen Aminosäuren einmal, kennst du das vom Lesen oder so, es gibt dann zum Beispiel einmal eine D-Konfiguration und eine L-Konfiguration.
Ja, das daran kann ich
mich natürlich erinnern. Ist zum Beispiel auch, wenn beim Medikament, zum Beispiel Thyroxin, nimmt man bei Schilddrüsenunterfunktion und dann nimmst du L-Thyroxin. Weil das nämlich auch so ein chirales Zentrum hat. Und auch eigentlich so ziemlich das prominenteste Beispiel für, Probleme, die auch so ein chirales Zentrum machen kann, ist Contagan. Contagan hatte nämlich in dem Wirkstoff auch ein chirales Zentrum. Contagan, das Medikament, was letztendlich ja zu diesen Missbildungen geführt hat, war ein sogenanntes Racemat. Das bedeutet nichts anderes, als dass es ein Gemisch war, wo 50-50 einmal die D- und einmal die L-Konfiguration drin war. Und letztendlich, ich weiß jetzt nicht mehr, wie es bei Contagan war, eine von diesen beiden Konfigurationen war dafür verantwortlich, dass letztendlich diese Behinderungen bei den Kindern entstanden sind. Die andere Konfiguration ist ungefährlich. Und der Körper, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau warum, habe ich auch nicht nachgeguckt, präferiert auch, wenn er selber Proteine synthetisiert, Aminosäuren in L-Konfiguration. Diese L-Konfiguration ist anscheinend, sage ich mal, so der Körperstandard, wenn man so möchte. Haben sich die Leute gedacht, okay, wir ändern bei allen Aminosäuren in dem Protein, was wir da gebaut haben, ändern wir die L-Konfiguration auf D-Konfiguration, weil, wenn das nicht sozusagen körpereigen bzw. körperähnlich ist, braucht er wahrscheinlich länger zum Abbauen, weil er das schlechter erkennt, sage ich mal, oder das für die Enzyme schlechter einfach ins aktive Zentrum von dem Enzym passt, sodass es schlechter abgebaut wird. Und dadurch wollten sie dann eben die Wundheilung verlangsamen, sodass dann dieses Gel entsprechend abgebaut werden kann. Fun Fact, es hat genau das Gegenteil bewirkt.
Okay, gut.
Die Wundheilung war wesentlich schneller. Und zwar hat man das dann herausgefunden, lag das Ganze daran, dass wahrscheinlich, so vermuten sie es zumindest aktuell, dadurch, dass es eben nicht diese körperähnliche Struktur hat, es wirklich eben als körperfremd erkannt wurde und dadurch aber Immunzellen motiviert hat, in die Wunde einzuwandern, was dazu geführt hat, dass das Gel eben durch diese Immunzellen schneller abgebaut wird. Positiver Nebeneffekt, diese Immunzellen haben dafür gesorgt, dass da verschiedene Zellmediatoren ausgeschüttet werden in dieser Wunde, die dazu geführt haben, dass nicht wie üblich, sage ich mal, bei so Wunden Narbengewebe entsteht, sondern im Prinzip, wie es lateinisch heißt, Restitutio ad integrum, also sprich, dass im Prinzip das Ganze, die Wunde, mit gesundem Gewebe wieder geheilt wurde. Also es entstand keine Narbe, sondern es ist sogar Gewebe entstanden mit Haarfollikeln da drin. Also es, im Prinzip war das eine narbenlose Heilung, wo eigentlich eine Narbe hätte entstehen müssen. Das ist insofern interessant und fancy, als dass Narben halt eigentlich nur ein Ersatzgewebe ist, was der Körper notfallmäßig bildet, um einfach möglichst schnell diese Wunde wieder zuzukriegen, weil Wunde halt immer die Gefahr für Infektionen, Blutverlust etc. Darstellt. Also
quasi get it quickly done.
Genau. Es muss nicht perfekt sein, Hauptsache zu. Das ist sozusagen Narbengewebe. Hat aber das Problem, dass Narbengewebe, je nachdem wo es ist, eben wesentlich schlechtere Qualität in Bezug auf Festigkeit und Widerstandsfähigkeit hat und dadurch dann häufiger auch zu zu erneuten Verletzungen führen kann. Deswegen ist es ziemlich genial, dass sie es eigentlich durch einen Zufall geschafft haben, dass die Wunde erstens noch schneller verheilt als bei einer normalen Narbenbildung und zweitens auch noch mit besserem Gewebe.
Wieso haben wir das noch nicht?
Tja, weil sie es jetzt erst entdeckt haben. Ja. Und das fand ich ziemlich fancy und fand auch lustig, dass im Prinzip nur dadurch, dass du letztendlich die funktionellen Gruppen an so einem C-Atom, also einem Kohlenstoffatom, dadurch, dass du die einfach nur, also die gleichen Gruppen nimmst, nur im Prinzip einmal spiegelbildlich anordnest, so einen enormen Effekt erwirken kannst.
Ja, aber das ist doch meistens so, dass es so die kleinen, also die feinen Unterschiede sind.
Aber ich finde es trotzdem immer wieder genial, muss ich sagen. Ja. Und
Das ist doch tatsächlich anwendbar. Ja. Also für jeden.
Ja. Und also für alle unsere Zuhörer, sage ich mal, die medizinisch vorbelastet sind und die auch schon mal einen histologischen Schnitt aus der Haut gesehen haben, kann ich nur empfehlen, sich mal dieses Paper anzugucken, weil da sind nämlich sehr schön auch die Schnitte als Fotos drin. Und da sieht man sehr gut die Unterschiede zwischen einer normalen Narbe und einmal mit dem Standardgel und einmal mit dem optimierten Gel. Und da sieht man gravierende Unterschiede in der Qualität sozusagen des Gewebes. Auch alle anderen, die es interessiert, können sich das natürlich anschauen. Ich weiß nur noch aus der Zeit, wo ich keine histologischen Bilder kannte, dass es für mich einfach immer lustige, bunte Bilder waren. Deswegen weiß ich nicht, wie viel das bringt. Aber
Das ist in den Papern, die ich da drin habe, über das seismische Tomographie, ist das auch nichts anderes als sehr viele fancy, bunte Bilder,
ja,
die auf 2D sind und du musst dir einen 3D-Raum vorstellen.
Tja, so ist das.
Ist ja meistens so.
Genau. Ja, das war das Wundergel, weil es ja wirklich ein bisschen, sag ich mal, ein Wunder war, dieser Effekt. Und dann noch ganz schnell ein, zwei Sätze zu den Origami-Robotern. Das war, da war ich nur nebenher, sag ich mal, drüber gestolpert. Da haben Forscher letztendlich ein Material bzw. ein klebstoffartiges Magnetspray entwickelt, womit du, die Grundzusammensetzung ist vollkommen banal. Das ist nämlich einfach nur Polyvinylalkohol, also Haarspray im Prinzip, plus Gluten, plus Eisenpuder. Das ist eigentlich schon alles. Und damit kannst du...
Es hört sich an, als würde man das auf so einer Messe verkaufen. So.
Ja, genau.
Wundergel.
Und damit kannst du halt alle möglichen Sachen beschichten. Und ich weiß nicht, ob du das jetzt parallel machen willst, wenn ich nachher erzähle oder während ich jetzt noch erzähle. Du kannst mal bei uns in den Shownotes auf den vorletzten Link gehen. Und auch unsere Zuhörer können in unseren Shownotes auf den vorletzten Link gehen. Das ist ein YouTube-Link. Da sind nämlich alle möglichen Dinge und, sag ich mal, Strukturen mit diesem Spray beschichtet worden. Und wenn du diese Strukturen dann eben einem magnetischen Wechselfeld aussetzt, kann das eben dazu führen, dass sich diese Strukturen, sag ich mal so raupenförmig oder wenn es eine Kugel ist, sag ich mal auch kugelnd eben fortbewegen einfach. Und die wollen das in Zukunft eben dazu nutzen, um irgendwelche, ja, im Prinzip, wie ich es auch schon in vorigen Folgen hatte, um Wirkstoffe oder Ähnliches eben möglichst gezielt im Körper bewegen zu können. Fand ich auf jeden Fall ganz lustig. Ich fand hauptsächlich eigentlich das Video lustig, muss ich sagen. Diese ganzen verschiedenen
Strukturen. Ich hatte nämlich erst an Formgedächtnismetalle gedacht. Nee. Aber das ist auch cool.
Nee, kein Formgedächtnismetall.
Also du musstest, na gut, dann hättest du ja noch den Vorteil, dass du das mit einem Magnet halt so Guidance machen könntest. Dass
genau, und dadurch, dass es halt, also das prinzipiell ja sich einfach um ein Spray oder so handelt, kannst du ja im Prinzip alles, da, also in Anführungszeichen.
Damit einfach anlackieren.
Genau, alles damit und lackieren und dann eben bewegen. So auch, sage ich mal, die Grundidee. In der Realität funktioniert das natürlich alles ein bisschen komplizierter und anders, aber fand ich eine lustige Idee und ich fand auch das Video einfach ganz schön dazu.
Oh ja, da gibt es sogar mit so also Mikroskopaufnahmen, wo du richtig siehst, wie sich das dann dieses Spray halt dann ausrichtet, ja. Und da demnach dann eine Spannung, eine mechanische Spannung erzeugt, um das Material dann tatsächlich zu verformen.
Ja.
Cool.
Genau.
Ja, wirklich fancy. Ist aber eigentlich, wenn du so drüber nachdenkst, ist das ja, hätte man da schon früher drauf kommen können. Ne?
Ja, hätte man schon früher drauf kommen können.
Mit Magneten und dann je nachdem nach Ausrichtung halt zieht das sich in unterschiedliche Richtungen zusammen. Eigentlich, ja, ne?
Ja.
Da hat es mal jemand gemacht.
Da hat es einfach jemand gemacht, ja.
Ja, das ist halt schon kompliziert, das dann so dann hinzukriegen, aber das ist so von der Idee, nice. Ja. Cool.
Soll ich direkt auch noch meinen Zwischenhappen erledigen oder willst du erst deinen unaussprechlichen Song da?
Mach, hau raus. Hau alles raus, ja. Was du
und
hast.
Und zwar bin ich durch Zufall, als ich jetzt das letzte Mal durch YouTube gesurft bin sozusagen, darauf gestoßen. Und zwar 3D-Drucke.
City University Hong Kong war das übrigens,
ja.
Das Video. Ne?
Bin ich durch Zufall auf ein Video gestoßen, wo es darum ging, 3D-Drucke zu verstärken. Wir hatten ja auch schon mal in irgendeiner Folge jetzt vor kurzem darüber gesprochen gehabt, dass 3D-Drucke in, sage ich mal, in Z-Achsenrichtung, also da, wo die Schichten aufeinander gebracht werden, relativ instabil sind, weil diese Schichten eben, die gedruckt werden, doch nicht so hundertprozentig miteinander verbinden. Kann man meistens ja sogar makroskopisch, wenn man genau hinschaut, sehen, dass man diese einzelnen Schichten eben noch gut differenzieren kann. Und dass das...
Ja, du hast halt keine stoffschlüssige Verbindung. Das ist halt nur...
Das ist das schönere Wort.
Kleben im Endeffekt. Das ist nur Adhäsion und keine...
Genau. Schön, dass du das entsprechende Fachvokabular dafür hast. Deswegen wollte ich das auch entsprechend an dich eigentlich mal weitergeben, weil dann habe ich nämlich also das Video ging nämlich darum, wie man im Prinzip das Problem lösen kann, indem man den 3D-Druck nochmal aufschmilzt im Prinzip, um dann als ein en bloc, sag ich mal, wieder erkalten lässt, sodass du...
Eine stoffschlüssige Verbindung.
Genau, eine stoffschlüssige Verbindung herzustellen, danke. Und zwar haben die das Ganze so gemacht, weil das Problem ist halt, du kannst ja nicht einfach einen Heißluftfilm draufhalten, um das Ganze zu schmelzen, weil dann verlierst du ja die Form. Ne? Das wäre witzlos. Dann hättest du zwar eine, wie du so schön gesagt hast, stoffschlüssige Verbindung, aber es wäre halt einfach nur ein Blob. Und nicht mehr dein schöner...
Der Blob.
Und nicht mehr,
ja, okay.
Nicht mehr dein schöner 3D-Druck. Und die hatten jetzt zwei verschiedene Methoden genutzt gehabt. Und zwar haben die einmal das 3D-Druckobjekt einfach in Gips im Prinzip eingegossen. Und dann eben den ausgetrockneten Gipsblock auf...
Ist ja fast wie gegossen dann.
Ja, im Prinzip schon. Aber dann diesen Gipsblock eben auf 200 Grad oder so erhitzt gehabt. Ich weiß jetzt nicht, was bei PLA genau sinnvoll ist, aber 200 Grad, da sollte es ja, wenn es bis in den Kern eben die Temperatur kriegt, zumindest weich genug werden, als dass es eine stoffschlüssige Verbindung bringt.
Ja, 200 Grad ist gut. Also über 210 solltest du nicht werden, weil dann fängt das nämlich an zu denaturieren. Ja,
eben. Und dann eben wieder erkalten lassen. Dann haben sie es aus dem Gips rausgeholt. Das war eben das, sag ich mal, Problem an dem Gips, dass es relativ schwierig war, das Teil wieder da heile rauszukriegen. Weil der Gips nach der Hitzebehandlung halt auch wirklich gut fest war.
Der ist halt durchgebacken.
Genau, der ist halt durchgebacken. Und dann hatten sie als Alternative, haben die eigentlich normales Speisesalz genommen, das allerdings nochmal ganz fein pulverisiert, damit du halt eine möglichst feine Pulverstruktur hast und da rein dann letztendlich die Sachen gelegt und das Ganze dann noch gut festgeklopft, damit halt wirklich alle Lücken auch geschlossen sind und das Ganze dann Hitze behandelt. Hatte den Vorteil, dass es danach immer noch relativ bröselig ist, beziehungsweise du es halt mit Wasser einfach auflösen kannst. Und in dem Video hat das gut funktioniert. Und ich dachte mir, vielleicht kannst du das ja auch ausprobieren und sagen, wie deine Erfahrungsberichte sind.
Ich hatte jetzt damit fast gerechnet, dass du mit faserverstärkten 3D-Drucken ankommst.
Ja gut, das ist ja nochmal eine andere Art von Verstärken, sage ich mal.
Ja, genau. Ja, aber das ist... Also du willst, dass ich irgendwas 3D drucke, das in Gips einmache, heiß mache und gucke, ob das besser ist.
Genau. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob du da bei dir im Institut vielleicht irgendeine Vorrichtung hast, wo du irgendwie die beziehungsweise Zugfestigkeit, muss man ja eher gucken, testen kannst. Und gucken.
Ja, aber nicht von 3D-Druck.
Okay.
Also wir machen halt ja vorzugsweise Metallschweißverbindung. Und dann haben wir alle, also... Die Maschinchen machen ein paar mehr Newtons. Das ist immer so Richtung 10 Kilonewton. Und,
ja, okay, wenn das du wird halt für beides zu viel sein.
Dann nur mit 10 Kilo dran ziehst und das dann schon aufgibt, dann... Selbst die Kunststoffjungs, wenn die Kunststoffe machen, glaube ich nicht, dass das mit so einem fusseligen PLA-Ding... Wobei, ich könnte es auch einfach mal ausprobieren.
Ja. Auf jeden Fall in dem Video konnte man auf jeden Fall sehen, die haben das dann halt auch gebrochen und so. Da hatten die dann auch mal eine makroskopische Nahaufnahme gemacht. Da konntest du halt wirklich sehen, dass du im Prinzip eine, wie ist es nochmal, eine stoffschlüssige Verbindung hattest und eben nicht mehr dieses Geschlängel von deinem 3D-Druck, sage ich mal.
Ja, du hast dann halt keine zwei Schichten mehr, die halt
nicht. Genau, es war halt wirklich ein solides Stück. Das fand ich ganz interessant.
Ja, und um das solide Stück mache ich mir auch nicht so Gedanken. Das sollte bei PLA im messbaren Bereich sein. Aber wenn ich mir überlege, wie leicht das manchmal in Z-Richtung halt bei diesen Schichten auseinanderbröselt. Gut, aber selbst dann hätten wir es ja bewiesen quasi.
Ja. Wie gesagt, wenn du Zeit und Lust hast, kannst du es ja gerne mal ausprobieren.
Ja, das sollte nicht allzu viel Zeit in Anspruch nehmen. Muss ich mir nur Proben halt drucken.
Ja. Jetzt kommen wir zu deinem...
Z-Richtung. Das wird fies. Aber ja, wir kriegen
jetzt
das.
Jetzt kommen wir zu deinem Prisinculinen Sina Inquisol.
Ja, man kann sich das ja anhören, wie der Mann das ausspricht, der unser Adriano Celentano. Aber was dahinter steckt, ist eigentlich, der Mann war eigentlich immer schon ein ganz großer Elvis-Fan, hat aber halt, wie ich schon das mit Azzurro gesagt habe, halt so. Wie man so stellen will, italienische Schlager gebaut und damit halt sein Publikum bespaßt. Aber eigentlich war der innerlich halt ein kleiner Rocker. und hat dann mal eigentlich gedacht, als er schon relativ viel Erfolg hatte, wurde ein bisschen experimentierfreudig und hat dann halt dieses Lied im Jahr 1973 released und hat das halt im Stil von Bob Dylan geschrieben, den Song. Und auch die Musik dazu gemacht, so um halt zu zeigen, dass dem italienischen Publikum auch so die amerikanische Musik in Anführungszeichen, also amerikanische in Anführungszeichen, Musik halt gut gefallen könnte. Und damit ist er da auch tatsächlich auf Platz 1 gekommen. Der Punkt aber, oder der Knackpunkt an diesem Song ist, warum mir der auch so aufgefallen ist, als ich den meist durch Zufall im Radio gehört habe. Es gibt nur ein echtes englisches Wort in diesem Track. Das ist nämlich All Right. Und der Guest ist einfach so totales Kauderwelsch. Das hört sich nur an, als wäre es Englisch, ist es aber nicht.
Geil.
Ja.
Das erinnert mich daran, damals.
Damals.
Ich glaube, da hattest du auch noch keinen Lateinunterricht gehabt. Da hatten wir, glaube ich, mal den Herrn... Wie ist er noch? Also, irgendein Lateinlehrer von uns war das auf jeden Fall.
Ah, ich weiß, wo du drauf hinaus.
Der dann so einen Satz an die Tafel geschrieben hat.
Sieht er aus wie Latte in, is et aber nicht.
Genau. Das sieht halt, wenn man glaubhaft versichert bekommt, dass es ein lateinischer Satz ist, sieht es halt wirklich aus wie Latein, so wie er es von der Worttrennung geschrieben hat. Beziehungsweise so genau, wie du es betont hast im Prinzip.
Ja, aber da hat man, wenn man jetzt aufgepasst hat, hat man schon gemerkt, weil das, wenn man es nämlich anders aufteilt, steht dann nämlich, sieht aus wie Latein, ist es aber
genau,
nicht.
Genau, und das ist ja im Prinzip genau das gleiche Prinzip.
Ja, genau, so ungefähr, ja, fand ich nur lustig, als ich da mal drüber gehört habe. Aber ja, die europäischen Charts hat er damit gestürmt. Und damit wahrscheinlich, das ist ja immer ein bisschen schwierig in der Musiktechnik, den ersten Rap-Song der Geschichte gebracht.
Wieso, weil es auch unverständliches Gestammel ist oder was?
Nein, aber nein, es ist ja, es ist eher Sprechgesang tatsächlich. Okay. Du erkennst auch keine, nicht diese klassische Strophen-Refrain-Bridge-Aufteilung in dem Song. Von daher klingt der eigentlich sehr hip-hoppig, modern, obwohl er halt von 73 ist.
Werde ich mir nachher mal anhören, glaube ich.
Ja. Fand ich einfach interessant und fand ich einfach lustig, so Culture-Fun-Fact.
Culture-Fun-Fact. Ja, dann hau mal noch direkt dein Stirb in einem anderen Jahr raus. Das war jetzt so kurz.
Stirb in einem anderen Jahr. Und zwar hat der ADAC seinen TÜV-Report 2021 released. Die besten und schlechtesten Autos für 2021. Also die haben sich halt angeschaut, alle TÜV-Prüfergebnisse jetzt des Jahres 2020. Und halt geguckt, wie so sich die Mängel verteilen. Und das fand ich eigentlich mal ganz interessant, dass man sich da, also im Zeitraum von Juli 2019 bis Juni 2020 machen die das dann immer so, ne? Kommen sie immer dann fürs nächste Jahr. So. 8,8 Millionen Hauptuntersuchungen wurden ausgewertet für 228 Fahrzeugmodellen in 5 Altersklassen. Und da ist rausgekommen, nahezu jedes 5. Auto fällt durch die HU.
Ernsthaft?
Nicht so gut, ne? Ja.
Hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass es so viele sind.
Ja, ich muss da gleich wieder ein bisschen Wind rausnehmen, weil wann fällst du durch die HU, wenn du nämlich wenn es verkehrsunsicher ist, also dann stellt der PKW eine unmittelbare Verkehrsgefährdung dar, dann kriegst du die Plakette nicht, oder du hast einen erheblichen Mangel, also ist eine Nachprüfung erforderlich. Das ist aber dann halt auch schon mal zum Beispiel, wenn dein Verbandskasten abgelaufen ist. Da kann das Auto ja aber streng genommen nichts
für. Ja, okay, das ist wieder deutsche Pedanterie. Okay.
Es könnte auch sein, dass du schon mit mehreren geringen Mängeln durchfällst, aber da wird die Plakette in der Regel erteilt. Das ist so ein bisschen im Ermessensspielraum des TÜV-Prüfers. Aber wenn du halt 50 geringe Mängel dran hast, dann wird er auch sagen, ja, musst du halt nochmal zur Nachprüfung hier antanzen. Und da habe ich mir angeguckt, was ist zum Beispiel ein erheblicher Mangel oder verkehrsunsicher, das ist halt, wenn irgendwas an der Bremse ist, also wenn die Mindestbremsung nicht erreicht ist oder das Auto verzieht beim Bremsen, also unterschiedliche Bremskraft an allen Rädern, dann wird das eben als erheblicher Mangel bzw. als verkehrsunsicher deklariert. Handbremsung auch, also die Handbremse auch, wenn die Wirkung ungenügend ist oder der Hebelweg zu groß ist, weil das ist ja eigentlich deine Notfallbremse, wenn deine normale Bremse versagt. Das ist auch ein erheblicher Mangel. Bremsleitung korrodiert, auch beliebter Fehler, der zu einem Nichterteilen der Prüfpakete führen kann, weil tatsächlich ist, in manchen Fällen kann es auch nur ein geringer Mangel sein, wo ich mir denke, oh, war rostige Bremsleitung oder undichte und dann zu sagen, na, geringer Mangel, dann weiß ich nicht. Bremstommeln, Bremsscheiben, das ist ja auch nicht eher des Autos Fehler, sondern der Halter, weil er sich einfach schlecht um das Auto kümmert. Ja. Bremsscheiben verschleißen halt. Lenkungsspiel zu groß, Windschutzscheibe mit Beschädigung, also auch wieder so, ne, wenn du einen Steinschlag hast und den nicht wegmachen lässt und damit zum TÜV wärst und der TÜV-Prüfer dir halt sagt, ja, damit jetzt halt nicht, dann ist das halt in der Statistik. Falsch eingestelltes Licht wird ja auch getestet.
Das ist ein gravierender Mangel.
Je nachdem wie schlimm. Also es könnte auch ein geringer Mangel sein, aber es kann auch ein erheblicher Mangel sein.
Ach krass, also das hätte ich jetzt echt nicht gedacht.
Also es kommt dann halt eigentlich, ob es ein geringer oder ein erheblicher Mangel, kommt dann auf die Leuchtstärke an. Aber es kann ja schon sein, dass der so verdreht ist, dass du halt im Hauptbereich zu wenig Leuchtstärke einfach hast.
Ja gut, aber auch das ist ja eigentlich was du mit 2-3 Schraubendrehern wieder richtig hast. Sofern das die Lampe an sich nicht
deppert ist. Das schauen wir uns ja aber ja hier nicht an. Nee, das
stimmt. Okay.
Federn schadhaft gebrochen, verschlissen. Tragende Teile mit Korrosion halt, Motorgetriebe schadhaft oder eingeschränkte Funktion, gerade auch bei der Abgasuntersuchung dann halt, wenn da irgendwas nicht stimmt. Sicherheitsgurte tatsächlich, wenn sie fehlen, unbrauchbar sind oder beschädigt.
Mhm. Ja, wer ist so blöd und fährt mit fehlendem Gurt zum TÜV?
Das sind halt die Sachen, wo ich mir sehe, dass das überhaupt möglich war. Also, ne? Auspuff, auch beliebter Fehler.
Ja, okay, das kann ich mir wiederum sehr gut vorstellen.
Oder eben Ölverlust oder Kühlflüssigkeitsverlust. Ja, damit kommst du an. Das, so, ne? Und wenn man sich das halt jetzt mal dann anschaut, dann schaut man sich den Anteil der PKWs mit Mängeln bei der Hauptuntersuchung nach Alter an. Und dann sieht man, dass quasi ein Viertel der 10- bis 11-jährigen Fahrzeuge halt im ersten Anlauf durchfallen. Und das sieht eigentlich sehr linear aus, so quasi von 2 bis 3 sind es 5,5, 4 bis 5 sind es 9,2, 6 bis 7 14,7 und 8 bis 9 19,9. Also dass das eigentlich sehr linear absteigt. Also das könnte, also das würde halt dem widersprechen, dass du sagst, irgendwann wird dein Auto halt, fällt halt auseinander oder sowas. Also es sieht jetzt nicht so aus, als würde es da irgendwie einen Knackpunkt geben, ab dem dann die Dinger alle auseinanderbröseln. Sondern es ist einfach halt, je älter, desto mehr fallen halt durch. Die Mängelquote bei der ersten Hauptuntersuchung ist halt tatsächlich, dass 70% ohne Mängel durchkommen, 10% ungefähr mit geringen Mängel, erhebliche oder gefährliche Mängel sind 20% und nur 0,05% sind verkehrsunsicher. Also.
Ich wollte aber sagen, wenn du es schaffst, dein Auto innerhalb von den ersten 3 Jahren so zuzurichten, da Chapeau.
Ja, das zählt ja jetzt über alle Altersklassen, aber ja, also es kommt gesagt, da anscheinend selten. In der ersten, ja, also im ersten Anlauf.
Ach so, ich dachte, du meinst für das also, Auto nein, die erste
Untersuchung. Das war mein Fehler, da habe ich mich vielleicht nicht gut genug ausgedrückt. Aber ich fand halt, dass, das fand ich halt schon ziemlich cool, dass da anscheinend nicht allzu viele Leute beim TÜV aufkommen mit einer Schrottkarre, wo du denkst, oh mein Gott. Aber wenn du das mal runterrechnest, 0,05% von 8,8 Millionen Hauptuntersuchungen, sind das immer noch 14.000 Fahrzeuge.
Ja. Wobei man dann.
Die direkt quasi on the fly stillgelegt werden.
Wobei ich mir da dann auch wieder vorstellen könnte, gut, dafür habe ich eigentlich zu wenig TÜV-Erfahrung, aber ich meine, auch wenn dein Auto zum Beispiel eine Tieferlegung hat und du jetzt zum Beispiel 7,5 cm Bodenfreiheit statt den 8 Minimum, die erlaubt sind, hast, dann ist es ja auch schon für den Straßenverkehr als zu gefährlich eingeordnet. Und das ist jetzt zumindest für andere ja eigentlich und eigentlich auch für dich selber ja keine direkte Gefährdung in dem Sinne. Ich weiß jetzt nicht, was für einen Anteil die dann so Sachen machen, wo es eigentlich dann wieder eigentlich nur eine Regelfrage ist. Aber ist schon gut, dass es so ist, wie es ist.
Ja, ich glaube, da findest du auch sehr schlecht Statistiken zu. Aber was ich das Lustige fand, sie haben tatsächlich aufgeschlüsselt, was die besten und die schlechtesten Autos waren beim TÜV.
Tell me.
Ja, das fand ich. Und das war bei den 2- bis 3-jährigen Autos, war der quasi der Platz 1 bei den schlechtesten mit 11,11% durchgefallen. Der Dacia Duster.
Nein!
Auf Platz 2 mit 10,9% der Dacia Logi. Ein Trend. Auf Platz 4 mit 10,4% der Dacia Logan. Auf Platz 3, den habe ich jetzt ausgespart, mit 10,5%, also unwesentlich schlimmer, der Fiat Punto. Und auf Platz 5 mit auch 10,4% der Ford Galaxy. Das waren jetzt die 2- bis 3-jährigen Autos. Tatsächlich bei den 4- bis 5, weil das hört sich jetzt an, als wäre das totales Dacia-Bashing. Wenn wir bei den 4- bis 5-Jährigen hinkommen, ist es auf einmal auf Platz 1 und 2 VW, einmal Charan und dann Passat. Und der VW Charan bei den 4- bis 5-Jährigen 20,3% durchgefallen. Das ist halt. Dann halt auf Platz 3 und 4 wieder Dacia Logan, Dacia Logi und auf Platz 5 Seat Alhambra, also wieder was aus dem Hause VW. Bei den 6- bis 7-Jährigen ist es wieder Dacia, Renault, Dacia, also Renault quasi. Dann wieder VW. Wieder Passat und Charan. Quasi die gleichen Autos, die werden halt hinten raus nicht besser offensichtlich. Ja. Und das ist eigentlich das gleiche Bild halt.
Wobei ich glaube, da muss man auch beachten, dass die VWs wahrscheinlich zahlenmäßig auch einfach überlegen sind im Vergleich zu so einem Dacia. Oder?
Ich weiß nicht, wie viele
Verkaufszahlen sind von den Dacias.
Ja, aber das ist ja egal. Es geht ja nur dann um Prozent von denen durchgefallen. Dann ist die absolute Zahl ist dir ja egal. Modell.
Ja, okay, gut.
Ja, nicht gut.
Oh Gott. Nein, ich dachte, dass die Prozentangabe wäre bezogen auf alle Durchgefallenen sozusagen. Dass von allen Durchgefallenen zum Beispiel 20%
Charan waren. Nee, da kommst du nicht mit hin. So dann bist du bei 10 Millionen Prozent bei dieser Liste hier.
Ja, ich habe die Liste ja nicht vor mir liegen.
Ja, 20% aller durchgefallenen Autos waren Charans.
Ja, eben. Da könntest du es dann halt erklären von wegen, okay, es fahren einfach sau viele Charans rum. Verstehst du? Das meinte ich.
Ja, das wäre ja schon ein bisschen unproportional. Ja. Nein, es geht da schon quasi so viele okay. von den Autos, von dem Modell halt
Got it.
Sind durchgefallen. Somit würdest du, das würde ja, anders würde das keinen Sinn machen. Du willst ja quasi ja beurteilen, wie gut das Auto ja, jetzt schon. Am TÜV abschneidet oder nicht. Dann musst du es ja mit sich selber vergleichen.
True that.
Irgendwann wird es halt schwierig, wenn du halt sagst, wie viel Bugatti Veyrons man auf den Straßen rum, wenn einer zum TÜV fällt und der durchfällt und sagst, oh mein Gott, 100%, das ist auch nicht ganz relevant.
Das stimmt.
Aber deshalb wurden ja auch nicht alle Modelle gerechnet. Und so bei den besten Autos sieht man sehr, also da ist halt bei den 2- bis 3-jährigen Autos Mercedes GLC, Mercedes B-Klasse, und Mercedes SLC auf dem 5. Platz. Aber mit der B-Klasse auf Platz 2 sind auch der Opel Insignia und der Porsche 911.
Also immer Porsche kaufen.
Ja, also das sind halt, wenn du schon da hast du dreimal bei den Top 5 und jetzt hast du dreimal Mercedes, einmal Porsche. Aber du kannst mit einem Opel Insignia fährst du anscheinend auch sehr gut.
Ich hätte aber lieber einen Porsche.
Ja, der ist der beste bei den 4- bis 5-jährigen Autos. Das ist tatsächlich der Porsche 911 und der Porsche Macan auf Platz 2 und dann hast du Mercedes auf 4 und Mercedes auf 5. Dann, und aber auf dem Platz 2 ist auch wieder der Opel Karl. Also,
Namen,
man muss ja tatsächlich sagen, sowas die Statisten... Ja, aber...
Ja, das ist jetzt ein ganz anderes
Thema. Karl Opel... Karl... Also, ja. Ich weiß gar nicht... Das ist wie Opel Adam. Wenn die Leute halt, die da so, die da gearbeitet haben, so heißen, dann ist das halt so. Mhm. Aber ich wollte damit nur sagen, es ist halt, man sieht eine Tendenz tatsächlich zu hochpreisigen Autos, aber offensichtlich hält es auch nicht, dass Opel schlechte Qualität hier verkauft.
Ja.
Weil offensichtlich tut das ja auch ganz gut.
Interesting.
Ja, das, auch das zieht sich wieder durch. Der Porsche 911 schlägt, also in allen anderen Kategorien gewinnt er halt auch jedes Mal. Und die Mercedes sind auch immer wieder ganz gut dabei. Ja, da ist nichts Auffälliges mehr.
Also sind wir alle sicher.
Also wer billig kauft, kauft zweimal, stimmt ein bisschen. Aber wenn du halt das Geld nicht für einen Mercedes hast...
Aber du hast kein Statussymbolproblem.
Ja, aber dann, ich wollte damit nur sagen, weil du brauchst ja dann anscheinend nicht das, den Dacia kaufen, weil der ja durchfällt, aber dann kannst du das Geld, was du in den Dacia steckst, halt auch anscheinend in den Opel stecken. Oh. Und schneidest dann besser beim TÜV ab. Weil, also, ob du jetzt einen Opel oder einen Dacia kaufst, ist ja preislich jetzt nicht der Stretch.
Das stimmt.
Es waren jetzt nur die zwei Modelle. Ich möchte hier keine dann irgendwie schreiben, du hast gesagt, kauf das oder kauf das. Aber, ich finde das dann immer doch schon mal ganz gut, dass man sich das anguckt und halt, wenn nach 2 bis 3 Jahren 10% deiner Autos durch den TÜV fallen,
tja.
Das ist halt der erste TÜV für das Auto. Ne? Dann weiß ich nicht.
Schon nicht optimal.
Ja. Also das sollten die Autos mittlerweile eigentlich machen, wenn du damit halt nicht im ersten Jahr gegen den Baum fährst oder so.
Ja. Also keine Aluminiumbremsen.
It's breaking with, like with cheese.
Genau. Die Karre war das
nicht. Ja, der mit dem Reibwert. Irgendein russischer Gas.
War es nicht der Lada?
Die haben.
So ein.
Nee, ich meine, das wäre was anderes. Das war nämlich ein lizenzgebauter Rover.
Okay.
Und das Einzige, was sie verändert haben, waren halt Aluminium-Trommelbremsen.
Tolle
weil
Idee.
Fancy. Ja.
Ja, gut.
Haben sie halt keinen Materialwissenschaftler mal dran gelassen, der sagen kann, Alu schmiert, wenn es warm wird.
Alu schmiert, wenn es warm wird. Ja.
Ja, deshalb gibt es auch spezial Alu-Feilen in jeder Werkstatt. Weil Alu klebt halt auch überall dran. Damit versaust du dir Feilen, dann kriegst du dann auch nicht richtig sauber gemacht. Es gibt für Aluminium meistens eigene Werkzeuge.
Interessant, wusste ich auch noch nicht.
Genau aus dem Grund. Ja. Bei uns sind auch so verschiedene Schleifmaschinen. Es gibt eine Alu-Schleifmaschine und eine Schleifmaschine
so,
für alles andere.
So wie früher als Kinder zum Spielen. So eine Hose zum Spielen und eine für gut.
Ja, genau. Weil das ist halt wirklich nicht lustig mit diesem Alu. Alu ist zum Bearbeiten... Halt einfach, aber es schmiert ja. Halt.
Gut, dann komme ich zu meiner Causa Obscura. Die Bulletproof Chest, habe ich das Ganze mal genannt, ist eigentlich eine relativ kurz erzählte Story, aber auch sehr, sehr interessant, sehr lustig, sage ich mal auch. voll lustig, relativ, wenn man den Grundplot sieht. Und zwar wurde ein 17-jähriger Mann oder Jugendlicher mit einer Schusswunde in ein Traumazentrum eingeliefert, nachdem er in seinem Fahrzeug unter Beschuss genommen wurde. Steht nicht drin, wo das war. Ist aber auch irrelevant für den Fall. Auf jeden Fall hatte er an der Brustwand vorne eine Schussverletzung letztendlich. War aber, also er kam selbstständig, muss man dazu sagen.
Ach schön, so nach dem Motto, das blutet.
Ja, die waren halt auch alle perplex, weil das war halt so eine Schusswunde, die war halt relativ mittig, sage ich mal so, auf der linken Brusthälfte. Da, wo man sagt so, wenn man da einen anschießt oder er schießt, läuft er danach normalerweise nicht mehr selbstständig in die Notaufnahme. Und wenn überhaupt. Und die untersuchen ihn halt und so und haben mir auch gefragt, meinen so, ja, tut halt ein bisschen weh, aber so, jetzt sonst eigentlich nichts, sag ich mal, in dem Sinne.
Ansonsten geht.
Ist halt, blutet halt und ist halt ein bisschen schmerzhaft, aber sonst okay.
Ich dachte, ich komme mal vorbei, um das versorgen zu lassen.
Genau, so ungefähr. Und die haben ihn halt untersucht, abgehört und so weiter. Atmung normal, Puls normal, EKG normal, eigentlich alles tico-taco, ne? Und dann haben sie gesagt, okay, es kann, also was halt auch noch verdächtig war, wo normalerweise die Ärzte dann halt immer schon hellhörig werden, ist, wenn du nur vorne eine Eintrittswunde hast, aber keine Austrittswunde. Genau, das bedeutet nämlich eigentlich ja, dass du auf jeden Fall operieren musst, um diese doofe Kugel da wieder rauszukriegen. Und was in der Regel dann auch bedeutet, dass du relativ große Verletzungen hast, weil es ja auch bedeutet, die gesamte Energie des Geschosses wurde letztendlich im Körper deponiert und hat entsprechend normalerweise eben auch Schaden angerichtet. Daraufhin veranlassen die eben ein Röntgenbild und guess what, auf dem Röntgenbild kein Kugelfragment, keine Rippenfrakturen, weder Pleuraguss noch irgendwie eine zusammengefallene Lunge oder sonstiges.
Die ist an dem abgeprallt.
You got it. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund.
Brustbein.
Da kannst du sowas von easy durchschießen.
Wer hätte sein können, dass es bei dem irgendwie so ein super dichter Knochen ist aus und dann Adamantium. Ist das wie bei... Mhm. Genauso wie und dann ist die einfach
abgefallen. Ja, aber du bist auf dem richtigen Weg. Und zwar hatte dieser Patient, wurde der als kleines Kind wurde der operiert, weil der, oder nicht als kleines Kind, aber er wurde zuvor operiert, weil der eine sogenannte Trichterbrust hatte. Ich weiß jetzt nicht, ob du weißt, wie das aussieht. Kann man ganz einfach auch googeln. Trichterbrust bedeutet nichts anderes, als dass der Brustkorb eben nicht wie normal, sag ich mal, vorne mehr oder weniger glatt ist, sondern nach innen gestülpt. Das ist einfach eine Knochendeformität, was dann zu Problemen am Herzen oder auch mit der Atmung führen kann. Und das Ganze wurde bei ihm insofern gerichtet, als dass man die Verbindung von Rippen und Knorpel halt gelöst hat und das Ganze aufgerichtet hat, sodass man eine normale Brustkorbstruktur hat. Und um das Ganze aber zu halten, wurde ihm da im Prinzip einfach so eine Metallspange eingesetzt. Und man sieht auch, also das sieht auf dem Röntgenbild relativ brutal tatsächlich eigentlich sogar aus, man sieht nämlich auf diesem Röntgenbild einfach wie hier vorne wirklich so, also ich schätze mal so 2-3 Zentimeter breit oder so, halt einfach so ein Metallstab im Prinzip einmal über die komplette Brustkorbbreite geht und dann halt links und rechts mit Schrauben fixiert ist.
Die haben halt quasi ein Tragwerk gebaut. Genau,
die haben halt für die Rippen ein Tragwerk gebaut, damit eben diese Trichterbrust korrigiert ist. Und glücklicherweise hat die Kugel ihn exakt auf diese Metallschiene da getroffen und ist halt wirklich einfach abgeprallt, sodass er wirklich einfach nur diese oberflächliche Verletzung hatte, die, wie er schon gesagt hatte, eben ein bisschen wehgetan hat und geblutet hat.
Naja, aber da hat er ja schon Glück davon, hätte mit dem Metall hätte er dann auch was absplittern können.
Ja, klar, wenn du es am Rand getroffen hättest, nicht, aber die haben wir halt wirklich mittig genug getroffen, als es einfach wieder so plöpp abgefallen sind.
Krass, da hatte jemand aber echt mal
einen sehr guten Schutzengel.
Die Glückspilzshow.
Genau, die Glückspilzshow. Ja, auf jeden Fall fand ich das einen genialen Fall für unsere Kategorie. So, damit sind wir auch wieder am Ende.
Das ist echt eine coole Causa. Vor allen Dingen hat die so einen netten Turn. So angeschossen. Genau.
Glück im Unglück.
Ja, hatten wir. Dann haben wir die Sendung damit ja umspannt mit dem Glück im Unglück. Genau,
im Prinzip ja.
Ja, schön. Wir sind wieder nicht deutlich kürzer als.
Ja, das schaffen wir mit. Ich mache das nächste Mal nur ein Thema.
Kannst ja ein bisschen Geschwafel rausschneiden.
Das Geschwafel gehört.
Nein, wir bleiben ungeschnitten. Genau,
wir bleiben authentisch. Wir bleiben unserem Prinzip treu, auch nach einem Jahr. Was?
One Take?
Ja, One Take. Ja, gut, soll ich uns dann mit dem humoristischen Rauskehrer
bring uns raus
in den Sonntagabend bringen?
Achso, nein, warte, was haben wir denn heute gelernt?
Oh, was haben wir heute gelernt?
Das vergessen wir viel zu häufig.
Stimmt, ist ja richtig. Ich habe gelernt, dass Vulkane tatsächlich echt ziemlich kompliziert und interessant sein können, weil ich dachte wirklich einfach immer, das sind einfach nur, sag ich mal, Löcher in der Erdkruste. Gut, dass das auf den Rändern von so tektonischen Platten liegt, das wusste ich schon vorher. Aber ich habe mir auch noch nie Gedanken darüber gemacht, dass zum Beispiel Hawaii eigentlich mitten auf so einer Platte liegt. Aber dass Vulkan eben doch nicht gleich Vulkan ist und dass die Erforschung sehr kompliziert ist, aber auch sehr interessant.
Und politische Gräben überspannen kann.
Oh. Und politische Gräben überspannen kann. Dass zum Teil einfach irgendwelche zusammengereihten Worte klingen können, wie ein amerikanischer Hit.
Ja.
Und dass
du dir keinen Dacia kaufst.
Ich habe überlegt, ob ich noch was Gemeines sagen soll, aber nein, ich mache jetzt kein Dacia-Bashing. Was hast du Schönes gelernt?
Die sind ja nicht doof. Die sind ja vielleicht auch in ihrer Preiskategorie. Nein, sind sie ja offensichtlich nicht, weil dann würde ich mir trotzdem Opel kaufen anscheinend. Ja, ja, was habe ich gelernt? Dass ich Geld bei Amazon sparen kann.
Ja.
So in allererster Instanz.
Wenn du positiv bewertest.
Dass bald die Sprühpflaster eine vollkommen neue Dimension erreicht.
Oh ja.
Quasi.
Oh ja.
Ja, aber ich fand auch das andere Sprühzeug aus deiner Lackdosen-Wunderkiste eigentlich auch noch viel cooler, dass du nämlich ein Bewegungsspray quasi auch noch hast, mit dem du Roboter mobil machen kannst. Das fand ich ziemlich cool. Die Reptiloiden echt sind. Gemoddete Menschen sind kugelsicher.
Ja, in der Tat. So wird aus einem ursprünglichen Nachteil ein Vorteil.
In der nächsten Evolutionsschritt sind quasi Metallrippen.
Halte ich für unwahrscheinlich, aber okay.
Halte ich für unwahrscheinlich. Ja, wird schwierig.
Ja. Gut, dann bringe ich uns jetzt aber wirklich mal in den Sonntagabend mit unserem humoristischen Rauskehrer.
Oder in jeden anderen
Abend. Je nachdem, wann man es hört. Ja, für uns ist der Sonntagsabend jetzt. Also, ein arbeitsloser Frauenarzt beginnt bei einem Maler zu arbeiten. Nach dem ersten Arbeitstag fragt der Chef mal beim Gesellen nach, wie sich denn der Neue so eigentlich anstellt bei der Arbeit. Der Geselle schüttelt begeistert nur den Kopf und grinst: "Tja, was soll ich sagen, Chef? Total irre, der Typ. Der hat durch den Briefkastenschlitz den ganzen Hausflur gestrichen." Ich finde den schön.
Ja. Okay.
Wow. Einfach nur wow. Ja. Heute sinkt für Sie das Niveau. Und
war eigentlich von unserer Sendung heute ganz überzeugt.
Ja, deswegen muss ich den ja bringen, wir waren viel zu gut. Naja.
Ist das für Mediziner lustig?
Schon ein bisschen.
Okay. Wenn du das sagst. Großes Kino. Ganz großes Tennis.
Gut, ja. Dann hören wir uns in 2 Wochen wieder, dann bist du wieder dran mit dem humoristischen Rauskehrer und wehe, der wird nicht besser.
Weil ich glaube, die Statistik sagt, dass meine schlechter sind als deine.
Ist das so?
Weiß ich nicht.
Wir werden es nie erfahren.
Es ist ein Mysterium.
Okay, dann bis in 2 Wochen. Mach es gut. Tschüssi.
Mach es besser. Tschüss.